Ja, meine Lieben, wir haben letztes Mal den zweiten Tag uns zu Gemüte geführt. Also das ist der Karfreitag, an dem sich der Christian Rosenkreuz auf den Weg macht. Gekleidet im weißen Kleid mit roten Bändern über Kreuz und einem roten Gürtel. Und auf dem Hut hat er 4 Rosen. Und mit hat er Brot, Wasser und Salz. Mit dem macht er sich auf die Reise. Weiß eigentlich noch gar nicht so wirklich, wo es hingeht. Er bemerkt, die ganze Natur ist so schön, wie er sie noch nie erlebt hat. Er kommt durch ein Waldstück durch, dann weiter auf eine Lichtung. Dort sieht er 3 Zedern und auf einer dieser Zedern ist eine Tafel befestigt, wo also darauf geschrieben wird, dass es jetzt 4 Wege gibt, die weiterführen. Davon sind aber nur 3 Wege für Sterbliche gangbar. Der 4. ist ja nur für Wesen in unsterblichen Leibern, also der fällt sozusagen einmal flach. Und jetzt grübelt er halt, welchen Weg er nehmen soll. Der 1. ist sehr schnell, aber gefährlich. Der 2. ist langsam, aber man kann sich leicht verirren. Und der 3. ist praktisch der königliche Weg, den aber unter 1000 nur einer geschafft hat. Also, jetzt weiß er nicht recht, welchen er nehmen soll. Also den 3. schließt er eh gleich einmal aus, so weit fühlt er sich nicht, dass er der eine sein soll unter den 1000. Aber zwischen dem 1. und 2. Weg grübelt er halt und jetzt setzt er sich einmal hin und was macht er? Schneidet sich halt ein Stück Brot herunter oder bricht ein Stück Brot herunter und dann kommt eine Taube und die füttert er auch, der gibt also auch ein Stück Brot. Und dann kommt ein Rabe, ein schwarzer Rabe geflogen und nimmt der Taube das Brot weg und fliegt halt davon. Und das empört den Christian Rosenkreuz ganz entsetzlich. Und er läuft also dem Raben nach und es gelingt ihm auch wirklich, ihm das Brot wieder abzujagen und dass die Taube es haben kann. Nur merkt er, dass er jetzt schon auf einen dieser Wege geraten ist. Und was ich vergessen habe zu erzählen, auf der Tafel stand, auch wenn du einmal einen Weg gewählt hast, dann musst du diesen Weg auch weitergehen. Umkehren darfst du nicht mehr. Das wäre gefährlich. Und er probiert es zwar kurz einmal, spürt aber sofort, wie ihm ein ganz heftiger Sturm entgegenweht, also so, dass er praktisch keinen Schritt in die Richtung zurück machen kann. Also muss er auf diesem Weg, es ist der 2., auf diesem Weg weitergehen. Und der führt halt auf sehr verschlungenen Wegen weiter, aber er hat seinen Kompass, der ihm immer den rechten Weg zeigt. Dieser Kompass, sagten wir, da geht es weniger um einen äußeren Kompass, der die Himmelsrichtung anzeigt, sondern der Kompass liegt eigentlich in der Kraft des eigenen Ich. Weil was ist der Führer in der geistigen Welt in Wahrheit? Das vollbewusste Ich. Sonst verirrt man sich in der geistigen Welt. Ich muss immer mit dem Ich-Bewusstsein ganz dabei sein, dann kann ich meinen Weg bewusst, klar finden und führen. Das ist etwas, was Rudolf Steiner schon geschildert hat im Zusammenhang mit der Einweihung des Brunetto Latini, des Lehrers von Dante, der auch einen Einweihungsweg ja durchgemacht hat. Und den konnte man damals noch gehen ohne diesen Kompass des eigenen Ich. Weil damals noch einfach die geistige Kraft, die die Menschen mitbekommen haben, stark genug war, dass sie ihn auch unbewusst auf den richtigen Weg geführt hat. Heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele und Christian Rosenkreuz steht eben schon drinnen im Bewusstseinsseelenzeitalter, zwar erst am Anfang, aber immerhin, weil 1413 beginnt es und die kümische Hochzeit spielt 1459. Es sind jetzt, wenn ich mich richtig entsinne, am 23. März 1459, das ist der Karsamstag dieses Jahres, der braucht also bereits diese eigene Ich-Kraft, die ihm den Weg weiterweist. Also das heißt, das, was noch als unbewusste Mitgabe, als unbewusste Einweihung nachwirkt, das ist vorbei. Er muss also selber den Weg finden. Und zwar nämlich vor allem ab dem Moment, wo es wirklich in die geistige Welt hinausgeht. Bevor man also durch die Säulen des Herakles hinausschifft in den Ozean des Geistigen. Das ist das Bild, das auch eben bei dem Einweihungsweg des Brunetto Latini gebraucht wird. Also dort ist der höchste Schritt, ist dann der, dass er durch die Säulen des Herakles hinausgeht auf den Ozean des Geistes letztlich. Das ist ein Bild, das eben ja schon die Griechen gebraucht haben, von dort kommt dieses Bild ja auch. Und eben auch die Griechen sagten sich damals, also dort kannst du in Wahrheit nicht mehr bewusst hinausgehen. Das war gemeint. Ich meine, äußerlich sind es die Felsen von Gibraltar, die heute halt in den Atlantik rausführen, aber das ist nur die äußerliche Seite von dem, was eigentlich als Bild nur gebraucht wird für ein inneres geistiges Erlebnis. Das heißt, dort kann ich mit meinem wachen Ich-Bewusstsein nicht mehr mit. Ist auch klar, weil die Griechen ja überhaupt noch in vorchristlicher Zeit waren, also wo der Ich-Impuls noch nicht diese Stärkung erfahren hat. Es ist zwar natürlich die griechische Philosophie und das alles schon ein Vorgriff in gewisser Weise, ein Vorleuchten davon, aber so richtig beginnt es ja erst mit dem Mysterium von Golgatha und auch da dauert es dann noch eine ganz schöne Zeit, letztlich die ganze griechisch-lateinische Kulturepoche, bis der Impuls so weit ist, dass er jetzt die Führung übernehmen kann. Und im Grunde Brunetto Latini und Dante stehen noch kurz vor der Grenze, also am Übergang zum Bewusstseins-Seelenzeitalter, kurz davor eben. Aber Christian Rosenkreuz ist also der schon ganz auf dieses Werkzeug des Ich, das heißt, aus dem Kompass des eigenen Ich bauen kann. Und mit dem findet er den Weg, der lang und verschlungen eben ist und in der Abenddämmerung endlich, also wenn die Sonne schon fast unterzugehen scheint, sieht er in der Ferne, weit ab vom Weg, am Berg ein Schloss und einen schmalen Weg dorthin und auch einen Torbogen, der also den Durchgang zu diesem Schloss eröffnet, weil das Schloss ist gar nicht so direkt erreichbar, sondern da gibt es ein erstes Tor, dann ist noch ein weiterer Weg, dann gibt es ein zweites Tor, von dem führt noch einmal ein Stückchen Weg, bis man letztlich im Schloss drinnen ist. Und er eilt halt also diesen Weg entlang, kommt zu dem Tor, überreicht sein Einladungsbillett, das er am ersten Tag, also am Abend des Gründonnerstag, bekommen hat, das Brieferl, wo er eingeladen wurde zur kümischen Hochzeit, und das gibt er an, und als der Torwächter, ein Hüter der Schwelle, wenn man so will, man sieht dann schon, es gibt mehrere Hüter auf dem Weg, es gibt nicht nur einen, sondern mehrere, also bei jeder Etappe sozusagen muss wieder so ein Tor überwunden werden. Als der das Brieferl öffnet, schaut er den Christian Rosenkreuz schon mit sehr viel mehr Ehrfurcht an, und Christian Rosenkreuz nennt jetzt auch erstmals seinen vollen Namen. Ich bin der Bruder vom Roten Rosenkreuz. So nennt er sich. Und er bekommt dann noch also ein Medaillon von dem Hüter, von dem Torwächter überreicht, und bittet aber auch, dass ihm der Christian Rosenkreuz etwas gibt, und das Brot hat er nicht mehr, weil das sind die drei Dinge, die er mitgenommen hat, sonst hat er nichts mit. Das Brot hat er ein Stückchen schon davon gegessen, ein Stückchen hat die Taube gehabt, und den Rest hat er liegen gelassen, dort wo er halt kampiert hat, als er eben diesem Raben nachgelaufen ist. Also das Brot hat er nicht mehr, hat jetzt nur mehr das Wasser und das Salz. Er gibt also das Wasser jetzt einmal, sein Fläschchen mit Wasser dem Torhüter, und der ist damit zufrieden und schickt ihn weiter. Und der Weg geht jetzt so, dass er links und rechts mit Mauern eingefasst ist, und es stehen auf beiden Seiten drei Bäume, und auf diesen sind Laternen und eine Jungfrau im blauen Kleid ist gerade dabei, diese Laternen zu entzünden, weil es bricht ja schon die Dämmerung herein. Und er merkt, er muss sich sehr beeilen, wenn er noch vor der vollendeten Finsternis, also das eigentlich das zweite Tor erreichen will. Er kommt also dann aber wirklich dorthin. Vor dem Tor liegt ein angeketteter Löwe. Ein Löwe, den Löwen kennen wir auch aus dem Dante heraus. Der Dante begegnet auch ganz am Anfang gleich drei Tieren. Da sind es eben drei Tiere, da ist es nur eines. Diese drei Tiere haben eigentlich immer die Bedeutung unserer Seelenkräfte. Überhaupt, wenn sie jetzt von außen auf uns zukommen und auf uns zustürzen, im geistigen Erlebnis ist es immer so, was auf mich zukommt, als Bedrohung oder wie auch immer, das sind meine Seelenkräfte. Also man sieht es umgekehrt sozusagen. Und Seelenkräfte heißt also denken, fühlen, wollen, freuen. Also wenn drei Tiere auftauchen, hängt das meistens also mit denken, fühlen, wollen zusammen. Und der Löwe ist das mittlere Element. Also der Löwe ist das Brusttier, das Herztier, das Mutvolle auch. Also es geht um die ganz starken Herzenskräfte eigentlich. Und da der Löwe aber angekettet ist und auch von dem Wächter also ruhig gehalten wird, kann er dem Christian Rosenkreuz nichts tun. Das zeigt also eigentlich nichts anderes, dass die mittleren Kräfte des Christian Rosenkreuz erstens sehr stark entwickelt sind und dass sie auch unter Kontrolle sind, dass sie also nicht einfach frei herumschweifen und mit ihm machen, was sie wollen. Das wäre dann das Bild, also da ist er in gewisser Weise weiter als der Tante, der ein bisschen auf der Flucht ist vor den Tieren. Also da kann sie eigentlich selber nicht vollständig wehren dagegen. Und der zweite Wächter nimmt jetzt auch ein Briefchen, das nämlich der Christian Rosenkreuz vom ersten Wächter nebst dem Medaillon mitbekommen hat. Und als er dieses Briefchen liest, dieser zweite Wächter, ja, ist er ganz, ganz erfüllt von Ehrfurcht und er rät ihm nur schnell weiterzugehen, weil ab dem Moment, wo es finster ist, wird niemand mehr ins Schloss eingelassen. Also er muss es noch schaffen bis zur Finsternis. Und es ist jetzt schon fast ganz dunkel und die Jungfrau mittlerweile löscht auch schon mit ihren Gehilfinnen die Laternenlieder. Also es geht ganz eilig, also er muss laufen, dass er noch durchs Schloss da durchkommt. Und er schafft es gerade noch und der Zipfel von seinem Gewand bleibt nur in der Tür stecken. Das bleibt also zurück. Also man muss etwas zurücklassen in den unteren Welten, sagen wir mal so, wenn man höher aufsteigen will. Alles kann man nicht mitnehmen. Es ist bei ihm eh nur ein Zipfel. Meistens müssen wir sehr viel zurücklassen noch, um höher aufzusteigen. Also zum Beispiel unser ganzes karmisches Paket, das wir mit uns herumtragen, das bleibt ja eigentlich im Erdenbereich vorhanden, bis wir dann bei der nächsten Inkarnation uns wiederholen und uns dann versuchen, wieder damit auseinanderzusetzen. Ja, er kommt also jetzt hinein ins Schloss. Da sind zwei Säulen gleich hinter dem Tor, zwei Säulen aufgestellt. Auf der einen steht Congratulator, ich gratuliere dir, auf der anderen steht Condoleo. Also die eine hat ein lachendes Gesicht, auf die eine ein verhülltes, verschleiertes Gesicht. Und sehr viele Zeichen sind auf den Säulen noch drauf, die der Christian Rosenkreuz alle nicht versteht. Also das ist auch ein immer wiederkehrendes Motiv. Er geht von Station zu Station weiter und muss sich immer wieder eingestehen, dass er die meisten Dinge jetzt einmal nur wahrnehmen kann, aber ihren wirklichen Sinn versteht er noch nicht. Und dessen ist er sich also ganz klar bewusst. Das ist eben auch eine wichtige Charaktereigenschaft eines Eingeweihten, namentlich eines wie soll ich sagen, modernen Eingeweihten des Bewusstseins, Seelenzeitalters, dass er sich klar ist, dass er aus seinem eigenen Ich heraus noch lange nicht alles gleich durchschauen kann. Ich meine, in der Vergangenheit war das bis zu einem gewissen Grad anders, weil halt dann sofort die Inspiration von oben da war und das erklärt hat. Aber jetzt muss man sich eigentlich selber erst erheben zu dieser Quelle, die einem das jetzt erklären kann. Und wenn ich diesen Schritt nicht selber mache, dann muss ich halt warten, so, bis ich so weit bin, den Schritt machen zu können. Weil früher war es halt so, dass die höheren Hierarchien, wenn sie einen Menschen in gewisser Weise für geeignet hielten, für eine bestimmte Aufgabe, auch wenn er jetzt nicht geistig so weit entwickelt war, aber doch gewisse, durchaus auch körperliche Eigenschaften zum Beispiel hatte, die ihn wertvoll machten für die höheren Hierarchien, dann haben sie ihn eben inspiriert mit all dem, was er gebraucht hat, um sein Werk zu vollenden. Also etwa um ein Volk zu führen oder auch eine größere Gruppe zu führen oder ein bestimmtes Werk in die Welt zu setzen, dann hat man sich eben jemand Geeigneten gesucht. Und das konnten auch unter Umständen relativ einfache Menschen sein. Also die halt aber trotzdem eine gewisse Anlage hatten, das Werk zu vollbringen. Aber heute im Bewusstsein, Seelenzeitalter, kriegen wir nur das, zu dem wir insofern reif sind, dass wir uns bewusst aus der eigenen Ich-Tätigkeit dorthin erheben können. Wir können deswegen den Inhalt trotzdem nicht schaffen, aber wir können sozusagen das Niveau erreichen, von dem aus sich das enthüllt. Also das ist der Punkt. Also es ist nicht so, dass wir den Inhalt jetzt selber erschaffen müssen. Es geht ja darum, eine Wirklichkeit der geistigen Welt zu erfassen, die im gewissen Sinne eben einfach vorhanden ist. Und die müssen wir nicht erschaffen in dem Sinn, aber wir müssen tätig werden, um sie sehen zu können. Das ist das Interessante. Und noch mehr tätig müssen wir werden, um sie verstehen zu können. Das heißt, den Zusammenhang dessen, was wir sehen, den inneren Zusammenhang und den Zusammenhang mit anderem, das wir kennen, also durchschauen zu können. Das ist eigentlich Inspiration. Also die eröffnete Zusammenhänge. Und da ist sich der Christian Rosenkreuz sehr bewusst, dass er noch sehr am Anfang steht. Und man muss ja denken, dass diese Art von Einweihungsweg, den er geht, eben der für das Bewusstsein Seelenzeitalter ist, und der ist praktisch der Erste, der diesen Weg geht, auf diese Art geht, in dieser Zeit. Ich meine, er hatte ja schon relativ kurz vorher, Ende des Mittelalters, so um 1250 herum, eine Inkarnation, die noch in gewisser Weise einen älteren Charakter hatte. Die also noch nicht die Einweihung des Bewusstseins-Seelenzeitalters war, aber die sie eben vorbereitet hat. Und also er fängt ganz klein an. Also auch das ist vielleicht wichtig zu beachten, dass diesbezüglich durchaus ein Unterschied ist zwischen den Eingeweihten, wie man sie in vorchristlicher Zeit schildern konnte und wie man sie jetzt schildern muss. Auch wenn es dieselbe Individualität ist, die durchgeht. Weil man muss denken, der Christian Rosenkreuz war verkörpert zur Zeit Salomons als der Hiram, als der Tempelbaumeister des salomonischen Tempels. Das war also etwa um 1000 vor Christus. Er war verkörpert als der Evangelist Johannes, also eigentlich als der Lazarus, der auferweckt wurde vom Christus und dann den Einweihungsnamen Johannes erhielt, weil er durch diese Auferweckung eine ganz starke Beziehung zu Johannes dem Täufer bekommen hat, der damals schon über die Schwelle gegangen war oder gegangen wurde, muss man eigentlich sagen, also weil er ja enthauptet wurde. Und dann gab's noch, also dazwischen dann die Geschichte mit Flora und Blanche Fleur, die wir behandelt haben. Also das ist auch so eine sehr legendäre Inkarnation, von der Rudolf Steiner sagt, die gab's wirklich, aber natürlich die Legende schildert nicht genau jetzt das äußere Geschehen. Und dann erst kommt diese erste mittelalterliche um 1250 und jetzt stehen wir in der wirklichen Inkarnation im Bewusstseinsseelenzeitalter.
Ich frage mich wegen des Namens, den er da genannt hat.
Ja.
Bruder vom Roten Rosenkreuz.
Ja.
Ja, jetzt haben wir dann wortähnlich ist es mit dem Roten Kreuz, aber das müssen wir nicht.
Ja.
Auch interessant. Aber wie kam er auf diesen Namen vom Roten Rosenkreuz? Wie hängt das mit dieser Bruderschaft zusammen?
Es hängt mit der Bruderschaft zusammen, ja.
Die er vorher
schon gegründet hat. Weil die Bruderschaft der Rosenkreuzer wurde bereits vorher begründet. Er ist jetzt bereits in seinem 80. Lebensjahr.
Entschuldige, vorher gab es ja auch diese 12 Weisen, wo er gelehrt wurde.
Das ist die Inkarnation um 1250. Ja. Das ist die vorhergehende.
Ist das diese Bruderschaft?
Nein, das ist nicht diese Bruderschaft, aber er hat mit dieser Bruderschaft in der nächsten Inkarnation Kontakt, die aber jetzt nicht in einem Ort in Europa beheimatet ist, sondern interessanterweise im Jemen. Das heißt im alten Saba. Nur heißt es damals nicht mehr Saba. Aber er zieht ja als 16-Jähriger jetzt in dieser jetzigen Inkarnation, in der auch die kümische Hochzeit stattfindet, zieht er ja mit einem Mitbruder aus dem Kloster, in dem er zunächst erzogen wird, weil er ist als 5-Jähriger von seinen adeligen Eltern ins Kloster gegeben worden, weil die Eltern waren zwar adelig, aber komplett verarmt. Also sie konnten dem Sohn nichts bieten. Und dort hat er halt seine Erziehung bekommen, wurde ausgebildet und wollte also ganz unbändig mit dem Bruder, der nach Jerusalem reisen wollte, mit. Der Mitbruder ist aber gestorben auf Zypern, also offenbar haben beide sogar eine schwere Krankheit erwischt auf der Überfahrt irgendwo, also auch der Christian Rosenkreuz selber ist angeschlagen irgendwo. Und kommt dann gar nicht nach Jerusalem, sondern nach Damaskus und wird von dort dann weitergeschickt im Grunde noch in den Jemen, eben in das ehemalige Saba. Damkar nennt sich die Stadt. Und dort trifft er in Wahrheit die 12 Eingeweihten, die ihn in der vorigen Inkarnation umgeben haben, die ihm ihr ganzes Wissen zugeströmt haben und denen er es dann in verwandelter Form zurückgegeben hat. Und sozusagen eine Auffrischung dieser ganzen Einweihung, die damit verbunden ist, erlebt er eben in Damkar. Und von dort kehrt er jetzt zurück über die Nordküste Afrikas, also Ägypten, in Ägypten macht er Station und dann über die ganze Nordküste, über Marokko, dann nach Spanien hinauf und weiter dann nach Europa, nach Deutschland hinein und er will ja eigentlich Europa jetzt mit diesen Ideen, die er da mitgenommen hat, da geht es vor allem um eine soziale Umgestaltung von ganz Europa. Von ganz Europa. In einem wirklich christlichen Sinn, nicht in einem kirchenchristlichen Sinn, sondern eben ein ganzes Sozialleben so zu gestalten, dass es dem wirklich christlichen Impuls entspricht. Also vielleicht irgendwo vergleichbar mit dem, was der Novalis später über die Christenheit und Europa geschrieben hat. Das ist also ein ganz verwandter Impuls. Im Übrigen dieser Novalis, wer ist der? Das ist der wiedergeborene Johannes der Täufer. Da ist, und der steht aber in enger Beziehung mit dem Christian Rosenkreuz, weil die ja eben damals als zur Zeitenwende der Lazarus eingeweiht wurde, also so eine starke Beziehung mit dem Johannes aufgenommen hat, dass im Grunde wie ein Mensch gewirkt hat, haben, der voll inkarniert ist und zugleich voll drüben ist. Also in der Welt, wo sonst die Toten sind, wo ja der Johannes war. Aber es ist so, dass der oben mit dem Bewusstsein eigentlich durch den Lazarus bis herunterreichen konnte und der Lazarus bis hinauf in die geistige Welt, das, was die Toten eigentlich erleben. Also das ist das eigentliche Geheimnis dieser Einweihung. Und das ist etwas, was einmal kommen wird für Menschen, die sich geistig entwickeln, dass sie zunächst einmal mit einem Menschen, mit dem sie sich sehr eng verbunden fühlen, was natürlich im Karma begründet auch irgendwo ist, weil meistens geht das schon über frühere Inkarnationen, dass sich das anbahnt, dass dann so eine starke Beziehung da ist, wenn der eine drüben ist und der andere unten, dass sie wie ein Mensch agieren können. Da wird nicht der Wille des einen oder des anderen ausgelöscht deswegen, sondern sie handeln im Einklang miteinander und sie unterstützen einander. Das ist
beim Chorsingen.
Wie beim Chorsingen, ja. Ja, ein Chor funktioniert nur, wenn man sie einfügt in das Ganze. Und trotzdem kann ein Chor ganz individuell klingen, weil wenn er das nämlich nicht tut, dann ist er Leier. Dann wird alle monoton das irgendwie runterradeln, sondern es geht darum, dass der ganze Chor, also ich denke jetzt auch bei einer Rezitation oder so, mit der ganzen Emotion reagiert, mit den Pausen, die vielleicht notwendig sind, und das lebt im ganzen Chor, diese Empfindung. Und jeder identifiziert sich damit und sieht es als sein Erlebnis an und steht dahinter. Fühlt sich nicht unfrei, nicht, die zwingen mich dazu, dass ich jetzt so. Sondern sie empfinden gemeinsam. Also das ist eigentlich ein hohes soziales Prinzip, wäre das.
Weil sich ein Gruppengeist bildet.
Bildet sich ein Gruppengeist, natürlich. Natürlich.
Und also ohne Geist geht es nicht.
Ja.
Ohne Dämonen.
Ja, naja, sicher, in letzter Konsequenz, wenn man es auf höchster Stufe nimmt, ist es der Christus, der dann darin in einer ganz großen Dimension wirkt. Sicher, man kann sich als Einzelmensch mit dem Christus verbinden, aber es ist noch ganz was anderes. Darum heißt es ja auch, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, oder halt mehr auch. Und das heißt, in dem Fall, wenn die zwei versammelt sind, das können durchaus einer unten, einer oben sein. Also dann lebt durch sie absolutes Christusprinzip. Aber in völliger Freiheit. Weil sozusagen diese Christuskraft im Ich beider wirkt und im Einklang wirkt. Das sind so die paradoxen Sachen. Ich meine, das menschliche Ich ist wesensgleich damit. Das ist der Punkt. Und Geistiges ist halt, es ist immer so schwer vorzustellen, man kann es sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, weil Geistiges ist eigentlich nicht. Weil dann müsste es irgendwie beschreiben können, es ist, weiß ich nicht, so groß oder hat die und die Qualität oder die Qualität nicht. Das trifft aufs Geistige nicht zu. Geistiges ist der reine Schöpferkraft, die aus dem Nichts etwas erschaffen kann. Und beim Christus ist das die Kraft, die gleich den ganzen Kosmos erschaffen kann letztlich, weil er ist der praktisch die Schöpfung ins Werk gesetzt hat. Dahinter steht zwar die Vatergottheit, wenn man so will, da kann man sagen, das ist der verborgene Aspekt der Gottheit, der im Grunde nicht offenbar wird, außer durch den Christus. Eben wenn er sich durch diese Schöpferkraft zeigt, dann wird dadurch in Wahrheit auch der Vater offenbar. Aber dazu muss der Christus tätig werden. Also der ist eigentlich der Weltentäter, der Weltenschöpfer, der eigentliche, der Demiurgos. Es gibt so viele Ausdrücke dafür in den verschiedensten. Der Vishwakarman bei den Indern, was die Inder Vishwakarman genannt haben. Karman hängt mit Karma zusammen, Karma hängt mit Tun zusammen, Taten setzen. Also das ist, und Vishwa ist allumfassend, der Alltäter ist es eigentlich, der Vishwakarman, der alles tut, der hinter aller Tätigkeit steckt irgendwo. Und wesensgleich dieser geistigen Kraft ist das menschliche Ich. Und individuell unterschiedlich ist jetzt einfach, wie viele schöpferische Taten wir bereits hervorgebracht haben. Dadurch unterscheidet sich ein Ich vom anderen Ich. Also in diesem Sinn kann man dann nur eine Unterscheidung treffen. Aber die kann ich nur sehen an der Spur, die sie in der Welt hinterlassen haben, sozusagen. In allen Welten, also in der physischen Welt, in der Ätherwelt, in der Astralwelt, in der niederen geistigen Welt sogar, ja sogar im höheren Devachan kann man noch sagen, weil eigentlich der Kern des Ich liegt ja noch höher. Da gibt es jetzt über der geistigen Welt gibt es noch die Welt der Vorsehung und erst darüber, das was die Inder Nirvana nennen, dort ist das wirkliche Ich. Unser Ich, das Christus-Ich, es ist im Grunde dort ein und dasselbe, es ist nichts anderes. Nur haben wir es halt mit unserem individuellen Ich noch nicht geschafft, so große Taten zu vollbringen. Das ist der einzige kleine, aber beträchtliche Unterschied. Aber das heißt, wenn zwei Menschen zusammenwirken, dann können sie gemeinsam sehr viel mehr noch an Schöpferkraft hereinholen, umsetzen und sie dadurch zu ihrer eigenen Schöpfertat machen. Es ist also nicht so, dass dann irgendwer unfrei würde dabei, weil jetzt wirkt der Christus durch ihn und er macht, sondern nein, eigentlich dadurch, dass wir diese Kraft hereinholen, wird sie zu unserer Kraft. Weil sie ist eben in dem Moment unsere Kraft, wo wir sie verwirklichen in der Welt. Es ist nur die Frage, wie weit wir es schaffen, schöpferisch tätig zu werden. Und wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, ist ungleich mehr Potenzial da, das wir holen können. Denn im Grunde ist das ein unendliches Feld von Möglichkeiten, was wir vollbringen könnten. Und halt einen winzigen Bruchteil davon haben wir bereits verwirklicht. Und sich mit dem Christus verbinden heißt auch, da viel, viel mehr von diesen Möglichkeiten zu erfassen und umzusetzen. In der Tat werden sie real. Dort verwirklicht sich's. Und das sind alles Dinge, die über die Schöpfung, die bis jetzt besteht, hinausgeht, die sie weiterführen. Das heißt, eigentlich führen wir dadurch die Schöpfung fort. Wir sind bereits Mitschaffende an der Zukunft der Welt. Also schon an der Erdenzukunft, da hängt halt nur sehr viel Altes dran, aber insbesondere auch dann an der nächsten planetarischen Inkarnation. Die wird bereits ganz wesentlich davon abhängen, was wir beigetragen haben dazu. Nachdem wird sie gestaltet sein. Wir brauchen dann noch viel Unterstützung, dass das eine wirkliche tragfähige Welt wird, aber wie soll ich sagen, die prinzipielle Gestalt, die Reichhaltigkeit dieser Welt, das wird davon abhängen, wie viel Schöpferkraft im allerweitesten Sinne wir als Menschheit entwickelt haben. Da geht es einmal ums Künstlerische, natürlich, das ist das primäre Übungsfeld, aber die wichtigste Kunst ist ja heute fast die soziale Kunst. Da geht es nämlich auch um ein künstlerisches Gestalten des Zusammenlebens. Das wird einmal, wenn wir Glück haben, das ganze Rechtssystem ersetzen. Grunde ist das ja schrecklich. Ich meine, da gibt es Regeln, das darfst nicht. Das ist im Grunde alles alttestamentarisch. Da gab es die Gebote oder Verbote, nach denen man sie zu halten hat. Ende. Die Zukunft gehört dem, dass jeder aus eigenem schöpferisch hervorbringt, was er in einer bestimmten Situation tun kann, damit es dem Wohl der Welt dient. Das ist natürlich für heutige Ansichten sehr idealistisch gedacht. Aber die Entwicklung geht dorthin. Und in Wahrheit, wenn man schaut, ist trotzdem, auch wenn es so viel Negatives gibt in der Welt, was es ja immer gab. Also es ist ja nicht so, dass unsere Zeit hat schon ihre besonderen Schattenseiten, aber jede Zeit hat ihre besonderen Schattenseiten, mit denen wir halt kämpfen müssen. Es ist auch nicht anders möglich, wenn der Mensch ein Wesen der Freiheit werden soll. Es nützt nichts. Freie Wesen müssen die reale Möglichkeit haben, zu irren, unmoralisch zu handeln, egoistisch zu handeln. Ich meine, indem sie egoistisch handeln, verlieren sie eh sofort ihre Freiheit. Das ist ja das Interessante, weil wenn jemand was nur aus Eigennutz macht, ist es keine Handlung aus Freiheit mehr heraus. Also wenn, wär's ein ganz radikaler Entschluss, das wäre dann ein bewusster Entschluss, den schwarzmagischen Weg zu gehen. Dann sage ich bewusst, ich will ausscheiden aus der geradlinigen Menschheitsentwicklung, ich will einen anderen Weg gehen, ich will den Weg der Widersacher gehen. Also, aber das ist dann auch die letzte freie Entscheidung. Ich meine, der Preis, ich meine, was einem gegeben wird, ist ungeheure Macht. Und Macht und natürlich auch Inspiration durch eine brillante alemannische Intelligenz, die der menschlichen weit überlegen ist. Aber das eigentlich Menschliche geht dabei verloren. Also das ist halt eine Entscheidungsfrage. Ich meine, es sind allerdings ganz wenige Menschen mit Sicherheit heute so weit, dass sie bewusst so eine Entscheidung treffen könnten. Und ganz bewusst den schwarzmagischen Weg. Also auf diese, nämlich als moderner Mensch gehen könnten. Es gibt schon durchaus welche, die noch aus alten Quellen kommen und die halt so wie es Eingeweihte gab, die halt unter dem Einfluss der regelrechten Hierarchien stehen, gab es welche, die unter dem Einfluss der Widersacher stehen. Weil da ist ja trotzdem auch eine gewisse hohe Geistigkeit da, die allerdings halt an die Schöpferquelle nicht herankommt. Das ist das Problem. Aber die trotzdem ungeheure Macht natürlich hat. Und die haben sich natürlich Menschen gesucht, erzogen, auch über viele Inkarnationen erzogen, die ihre Diener letztlich sind, die belohnt werden aber dafür, dass sie im Erdenleben gewaltige Macht haben. Na, das waren natürlich Schwarzmagier. Gab es in den verschiedensten Bereichen, also namentlich auch in den amerikanischen Mysterien bei den Azteken oder so, da wurde das also besonders gepflegt, mit ein Grund, also warum eine Zeit lang Europa getrennt wurde von Amerika. Also dass kaum ein Kontakt bestand. Ich meine, dass er ganz unterbrochen war, gab es eh nie, aber zumindest die meisten wussten nichts mehr davon. Das wurde ja ganz gezielt gemacht in Wahrheit. Wenn man wusste, in Amerika drüben auch durch die geografischen Gegebenheiten, die dort sind, besteht eine unheimliche Gefahr, diesen schwarzmagischen Kräften zu verfallen. Die einheimische Bevölkerung dort war bis zu einem gewissen Grad resistent dagegen. Aber die europäische Bevölkerung wird dem hilflos ausgeliefert gewesen. Hilflos ausgeliefert. Weil diese Schwarzmagier oder diese schwarzmagischen Kräfte und eben die Widersacher, die da hinten stehen, namentlich die Arimanischen, haben dann eine unheimliche Macht über den Doppelgänger des Menschen. Das heißt also über alles das, was man karmisch mitschleppt aus der Vergangenheit, was eben unsere finstersten Eigenschaften sind und auf denen spielen die wie auf ein Klavier. Nur ein Klavier, das halt sehr viele Misstöne bringt. Aber das heißt, der Mensch ist dann praktisch nur mehr Doppelgänger, nichts anderes mehr. Also vor allem zu einer Zeit, eben bis zum Erwachen der Bewusstseinsseele, wo aber schon die alte Geistigkeit im Verschwinden war und die neue, die jetzt wirklich durch die bewusste Ich-Kraft kommt, noch gar nicht da war. Also das war eine ganz, ganz gefährliche Periode im Grunde. Und darum musste das ferngehalten werden. Aber eben diese amerikanischen Schwarzmagier, die haben diesen Weg nicht aus eigener Ich-Kraft gesucht, sondern die waren eben einfach Gefäß für diese arimanischen Wesenheiten. Von denen auserwählt dazu, aus verschiedensten Gründen, eben über Inkarnationen hin zubereitet dazu, zum geeigneten Gefäß zu sein, diese arimanischen Kräfte auf die Erde herunterzutragen und damit den Versuch in die Welt zu setzen, eine ganz starke Gegenkraft gegen das Mysterium von Golgatha zu schaffen. Und das ging es letztlich. Also diesen Impuls, die Wirksamkeit dieses Impulses zu verhindern. Weil natürlich nach den Plänen Arimans oder auch der Asuras, die noch stärker sind, widerspricht es natürlich, die werden in ihren Augen zumindest verloren, wenn die ganze Erde durchchristet würde. Und der Christus hat sie mit der Erde verbunden. Und der hat seinen Sitz eigentlich im Erdenzentrum, genau dort, wo die schlimmsten Widersacher ihren Sitz haben. Also das heißt, der Erdkern, der Erdmittelpunkt, geistig gesehen, ist natürlich nicht jetzt irgendein flüssiges Eisen, was dort ist, sondern geistig gesehen dieser Mittelpunkt der Erde, der ja zugleich insofern eine unheimliche Ambivalenz hat, weil er hängt zusammen oder er ist ein Zerstörungsherd. Ein Zerstörungsherd ja jetzt in unserem Sinn, weil er wirklich war, Materie ins Nichts verschwinden lässt, auflöst. Sie kommt in veränderter Form von der Peripherie wieder zurück. Aber das hängt damit zusammen, dass auch dort das Durchgangstor ist, wenn man so will, genau zu der Welt des Nirvana, die über die Planetensphären, über den Tierkreis, über den sogenannten Kristallhimmel noch hinaus liegt, sozusagen jenseits der Sternenwelt, also dort, wo es keine sinnliche Entsprechung mehr gibt, weil dort, wenn ich sage dort, ist das schon wieder ein hilfloser Begriff, weil wenn man in dem Moment, wo man es sich räumlich vorstellt, stimmt es schon nicht, das ist ein raumloser Ort sozusagen, wenn man so will. Es ist dort, wo, wenn die Naturwissenschaft sagt, wenn wir in das Weltall hinausschauen, schauen wir immer weiter in die Vergangenheit, weil das Licht braucht ja Zeit, bis zu uns kommt. Letztlich, wenn ich weit genug schaue oder schauen könnte, das kann ich nämlich nicht einmal ganz, weil da gibt es so ein Horizontphänomen wie bei der Erde. Ich kann nicht unendlich weit schauen, sondern irgendwo ist der Horizont, weil die Erde gekrümmt ist und dann sehe ich nicht weiter. Beim Universum ist es im Großen vermutlich auch so, spekuliert halt die Wissenschaft, weil der Raum auch eine gewisse Krümmung hat. Allerdings um eine Dimension höher das Ganze. kann man sich also schon wieder nicht vorstellen. Aber jedenfalls würden wir dort, wenn wir schauen könnten, bis an den Anfang des Universums schauen, wo die Wissenschaft den Urknall oder was immer hinsetzt. Also den Moment jedenfalls, wo unser Kosmos aus der geistigen Welt in die Sichtbarkeit getreten ist, in die allererste. Das heißt, wenn ich dort hineingehe, eigentlich in den geistigen Zustand, bevor die äußere Welt, unser Erdenkosmos entstanden ist, zurückgehen, dann komme ich genau in diesen höchsten geistigen Bereich hinein irgendwann. Dieser Zustand zwischen zwei planetarischen Verkörperungen, also Erde, vorher war der alte Mond, dazwischen liegt ein rein geistiger Zustand, der am Kulminationspunkt eben wirklich dort ist, wo das Nirvana ist. Daher kann man von dort an nichts mehr wirklich sagen. Da verschwindet das aus der Sichtbarkeit selbst des weit fortgeschrittenen Hellsehers oder Eingeweihten, und dann kommt es wieder langsam heraus, verdichtet sich zu einer seelischen Erscheinung, zu einer ätherischen, schließlich zu einer physischen. Und irgendwann ist so weit da, dass die Naturwissenschaft sagt, da blitzt was auf, vermuten wir, dann ist das da, was man als äußerliches Urknall schildert oder versucht zu schildern. Ja, und jedenfalls in diesem Bereich, also der so hoch liegt wie dieser Zustand zwischen zwei planetarischen Verkörperungen, dorthin verschwindet laufend Materie im Erdkern.
Und da müsste die Erde physikalisch leichter werden.
Ja, das ist der Punkt, aber es wird was nachgeliefert. Es wird was nachgeliefert, auch laufend.
Meteoriten.
Zum Beispiel. Selbst da ist gar nicht so unbeträchtlich, was durch die Höhenstrahlung, durch die Strahlungen reinkommt. Das ist alles klein, aber spielt eine Rolle. Und es geht auch nicht darum, dass das jetzt riesige Mengen sind. Das ist nicht der Punkt. Wie soll ich sagen, das Qualitative daran ist das Wichtige, weil mit diesem Verschwinden der Materie wird ein Geistiges, das hier auf Erden entwickelt wurde, sozusagen dort hinaufgetragen, bereichert. Das ist jetzt sehr bildhaft alles gesprochen, man darf sich das nicht zu äußerlich vorstellen, aber damit, wie soll ich sagen, durch jede unserer schöpferischen Taten, die wir vollbringen, damit deutlich schauen, dass das Ganze was mit Menschen zu tun hat, nämlich dieser Zerstörungshärte, die Materie ins Nichts befördert. Da geht es um die Materie, der in gewisser Weise die Spuren der schöpferischen Taten des Menschen eingeschrieben sind. Das wird jetzt von seiner Materialität befreit und die geistige Kraft sozusagen, diese Fähigkeit, die das geschaffen hat, die wird dem Nirvana oder dieser höchsten schöpferischen Quelle einverleibt in gewisser Weise, als neue Fähigkeit. Also das heißt, wenn wir schöpferisch tätig sind, wir holen etwas von dort, wir individuell tun etwas damit, dadurch ist es aber nicht mehr dieselbe schöpferische Kraft, die wir genommen haben, sondern wir haben sie verändert, weiterentwickelt in Wahrheit. Und das geben wir wieder zurück. Und das heißt, dieser Zerstörungswert hängt mit uns zusammen. Und tatsächlich hat in gewisser Weise jeder Mensch diesen Zerstörungsherd in sich, und zwar in der Stoffwechselregion. Wir vernichten dort ununterbrochen Materie. Sie wird zwar im gleichen Maße nachgebildet, das heißt äußerlich auf der Waage, wenn man noch so fein misst, merkt man nichts, aber der Chemiker wird auch nichts merken, weil es ist, was weiß ich, vorher Kohlenstoff da und nachher Kohlenstoff, aber dieser Kohlenstoff ist nicht derselbe, geistig gesehen, der vorher war. Und wie soll ich sagen, diese Zerstörungsherde der einzelnen Menschen, die hängen eben ganz stark zusammen mit dem gemeinsamen Zentrum, das nämlich im Erdmittelpunkt ist. Also diese, weil alle Zerstörungsherde, alle Menschen, wenn ich die nehme rund um die Erde herum, wo haben sie ein Zentrum? Im Erdenzentrum drinnen. Also dass das so ist, ist eine besondere Eigenart wirklich unserer Erde oder unserer Menschheitsentwicklung. Sind alles Dinge, die mit der modernen Physik viel verträglicher sind, als man denkt. Mit der alten klassischen Physik nicht so wirklich, aber da gibt es durchaus also interessante Sachen. Das ist ein eigenes riesiges Thema, über das man sich verbreitern müsste. Ja, und nur wenn diese Zerstörungskräfte unrichtig angewendet werden, das tut nämlich der Schwarzmagier. Der zerstört dort, wo eigentlich etwas aufgebaut werden sollte, durchaus im Physischen auch. Geht auch weiter im Ätherischen oder im Seelischen. Weil verschwinden darf im Grunde nur das, was vollkommen vergeistigt wurde. Das ist wert, dass es verschwindet. Auch nur das kann wirklich zur geistigen Quelle als Bereicherung zurückgehen. Aber das, was noch nicht so weit ist, wird jetzt durch diese schwarzmagischen Kräfte, hinter denen also namentlich die arimanischen und asurischen Kräfte stehen, man kann sagen, abgefangen. Und was da drinnen steckt an geistiger Kraft, die durch die Menschheit hineingekommen ist, das kassieren sie damit. Das geht jetzt nicht dort drauf, dort könnte es gar nicht hin, weil dazu müsste es fertig sein sozusagen.
Da fällt mir der Begriff der Reinheit ein.
Ja. Ja, das heißt, wirklich dorthin gehen kann nur das vollkommen Reine. Aber die Widersacher geben sie durchaus mit dem vielleicht nur 98%, 99,9% reinem zufrieden, das ist schon eine ganze Menge. Und das zweigen sie ab für ihr Reich. Und aber das ist eben nicht einfach. Also dazu muss ich erzwingen, dass solche Zerstörungsprozesse, das heißt solche vollkommene Auflösung ins Geistige, auch dort passiert, wo der Stoff in Wahrheit noch nicht reif dazu ist. Also der Zerstörungsherd im Menschen ist ein positiver, weil da geht das weg, was reif dazu ist, wegzugehen. Der Schwarzmagier unterbricht den Entwicklungsprozess, am besten kurz vor dem Ziel, da ist es am lohnendsten, und holt sich daher das Ganze. Und das führt dann einfach sichtbar zur Zerstörung, letztlich im Physischen, im Ätherischen, im Astralischen, im niederen Geistigen sogar, da ist es besonders schlimmer. Man sieht, wie ambivalent das ist. Also, weil Vergeistigung heißt letztlich Auflösung des Physischen. Mit einem anderen Wort könnte man sagen Zerstörung des Physischen in letzter Konsequenz. Nur es hat ja einen Sinn, dass es das Physische gibt, weil es uns die notwendigen Entwicklungsbedingungen gibt. Das heißt, es darf nicht zu früh vergeistigt werden, zu früh aufgelöst werden. Und durch den Zerstörungsherd, der im Menschen ist, wenn das alles normal und richtig läuft, also nicht von den Schwarzmagiern beeinflusst ist oder von den Widersacherkräften, dann passiert es im richtigen Maße. Dann geht nur das in die Auflösung hinein, was wirklich voll und ganz von der Ich-Kraft, von der individuellen Ich-Kraft durchdrungen ist. Ich meine, es ist schon klar, dass wir heute noch gar nicht so weit sind, das jetzt bewusst erleben zu können. Man kann, keiner von uns spürt, wenn er, ich weiß nicht, ein Elektron vergeistigt hat oder irgend sowas, weil es so weit ist. Aber das, genau das ist es aber, was passiert, dass wirklich also Materie aufgelöst wird. In dem Maße, wo wir also so wirklich rein geistig-schöpferisches vollbringen. Das geht gar nicht anders sozusagen. Aber missbräuchlich führt es eben zu wirklichen Zerstörungen in der physischen, ätherischen, astralischen und in der niederen Geisteswelt zumindest. Und das heißt also in der Vergangenheit, die Schwarzmagier wurden einfach von den Widersachern ausgewählt und zubereitet, um diesen Impuls in die Welt setzen zu können, einfach im Grunde als Gehilfen, und die Belohnung ist, dass sie ungeheure Macht im Irdischen zumindest hatten. Im modernen Sinn schwarzmagisch tätig kann man eigentlich nur sein, wenn man bewusst aus dem eigenen Ich heraus den Entschluss fasst, sich ganz mit dieser arimanisch-assurischen Welt zu verbinden. Und bewusst damit aufgibt, den Zugang zu der Schöpfungsquelle, die im Grunde identisch mit dem Christus ist, aus der wir auch unsere reguläre Ich-Kraft ziehen. Aufgeben heißt dann auch verzichten eben auf diese Schöpfungsquelle, aber zufrieden sein damit, über ungeheure Intelligenz einmal zu verfügen, ungeheure Macht zu besitzen und damit ungeheuer viel tun zu können und bestimmen zu können. Das mag vielen vollkommen genügen. Aber die wirkliche Schöpfungstätigkeit ist damit weg. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Und das heißt, eine endgültige Verwandlung dieser Widersacherwelt, die damit letztlich entsteht, und so eine Welt wird dann schon unsere nächste planetarische Verkörperung irgendwo als Satellit umkreisen oder wird zumindest Teil dieses Systems sein, wo es sowas geben wird. An die sind wir halt dann gebunden in gewisser Weise. Also das heißt, wir können dann nicht aus eigener Kraft sagen, na jetzt habe ich mir so anders überlegt. Das wird dann sehr schwierig. Also es ist zwar theoretisch noch, gibt noch Möglichkeiten zurückzukehren, aber wenn man also bewusst als Schwarzmagier sich verbindet damit, ist das sehr, sehr schwer zumindest. Sehr, sehr schwer. Ich meine, es werden genug Menschen mitgerissen werden, die aus Schwachheit einfach mitgezogen werden. Und da ist es in jedem Fall möglich, also dass zumindest durch die Hilfe von Menschen, die den richtig im Sinne von den eigentlich menschlichen Weg gehen, dass die durch ihre Unterstützung denen Bedingungen schaffen können, dass sie das überwinden und wegkommen von dort. Bei dem, der sich bewusst dafür entschieden hat, wird es halt sehr schwer, weil er in Wahrheit nicht mehr dann den freien Willen hat, sich nachher dagegen zu unterscheiden. Es ist also eine einmalige Entscheidung, die im Grunde zählt. Die, wo ich nicht sagen kann, ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen, ich will zurücktreten vom Vertrag. Das geht halt nicht. Ja, also das so viel zum Unterschied also zwischen schwarzmagischen Eingeweihten in früherer Zeit und heute und ebenso aber auch der Unterschied eben zwischen regelrecht Eingeweihten in vorchristlicher Zeit und jetzt. Also jetzt brauche ich das bewusste Ich, das darüber entscheidet, ob ich den Weg gehe oder nicht. Ja, und Christian Rosenkreuz ist, ja, man kann sagen, er ist der Erste, der diesen ganz bewussten Weg geht. Und darum eben, er steht am Anfang des Bewusstseinsseelenzeitalters. Und er kann ihn jetzt gehen im Alter von 80 Lebensjahren. Er hat davor aber eben schon nach dieser Reise, die ich erzählt habe, also nach Sabah oder nach Damkar, nach der Stadt Damkar, und dem Rückweg nach Europa, wollte da den Impuls hintragen, eben das ganze soziale Leben, die ganze Sozialgestalt Europas gemäß dieses individuellen Impulses umzugestalten. Das heißt eigentlich Europa wirklich von dem mittelalterlichen Denken oder teilweise noch antiken Denken umzuwandeln in wirklich eine sozialgestaltete Bewusstseins-Seins-Seelen-Zeitalter entspricht. Und es ist natürlich nicht besonders überraschend, dass er damit kein offenes Ohr gefunden hat. Natürlich schon gar nicht bei den Leuten, auf die es ankäme, nämlich die Macht haben, irgendwo was zu tun. Und im Grunde hat sich da noch immer nicht sehr viel geändert. Also Menschen, die Macht haben, sind nicht interessiert daran, diese Macht mit anderen zu teilen. Teilweise sagen sie aus Verantwortungsbewusstsein, weil ich traue den Leuten einfach nicht. Man sieht ja eh, wie viel Wahnsinniges es gibt in der Welt. Ist ja bis zu einem gewissen Grad recht. Also ich kann ja nicht einfach sagen, ja, entscheiden wir alle gemeinsam, wie es glaubt. Also es würde dann natürlich auch der Blick dafür gehören, habe ich es mit Menschen zu tun, die wirklich aus dem Ich-Impuls heraus handeln, denen kann ich Verantwortungen übertragen, allmählich, und mit ihnen gemeinsam lenken die Geschicke, bis irgendwann einmal mehr und mehr dazu fähig wären, zumindest ihr Leben in die Hand zu nehmen und verantwortlich zu leiten, ohne dass dazu 100 Regeln brauchen, was tun müssen oder nicht tun dürfen. Da brauchen wir sicher noch eine Zeit, aber es wird eine Zeit kommen, wo die Erziehung sozusagen durch weder religiöse noch juristische Gesetze notwendig ist. Im Grunde ist die Juristerei die Fortsetzung des Alttestamentarischen irgendwo, nur da waren so religiöse Regeln. Und dann waren es halt Menschen, das ist das, was die Römer neu hineingebracht haben, da ging es darum jetzt, da geht es in Wahrheit nicht darum, was die Götter dazu sagen, sondern einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem, was jedes einzelne Ego will. Nicht das Ich, so weit sind wir damals noch nicht. Wenn es wirklich ums Ich ginge, gäbe es eigentlich keinen Konflikt mehr. Weil schöpferisch ist das alles, auch wenn jedes Ich individuell anders ist, aber es schöpft aus derselben Quelle. Das Werk des einen Malers, weiß ich nicht, von Rembrandt widerspricht nicht dem, was der Raphael gemacht hat. Selbst angenommen, dass sie die nicht leiden hätten können, ich meine, sie waren eh nicht genau zeitgleich, aber selbst denen hätte das nicht zu sagen, künstlerisch ist das eine mit dem anderen sehr wohl verträglich. Es sind einfach verschiedene Aspekte und eine ganz individuelle Art, Geistiges letztlich auch hereinzuholen, selbst wenn es ja im Grunde ja schon sehr stark naturalistische Darstellung auch ist, die mitschwingt zumindest, was notwendig war zu der Zeit. Das ist richtig. Und dem widerspricht wieder nicht, dass das einer jetzt anfängt, abstrakt zu malen und sagt, Malerei hat nichts Äußeres abzubilden, sondern etwas Geistiges. Und Geistiges sind eben nicht sinnliche Formen. Also fange ich an, Kräfte darzustellen durch Farben, die aber jetzt keinen Gegenstand darstellen. Das ist ja eigentlich nur einmal ein Versuch, wie kann ich Imaginationen irgendwie auf die Leinwand bringen, ohne sie gleich zu sinnlichen Gestalten zu verdichten. Ist ja alles wahnsinnig schwierig, nicht wahr? Es ist ja selbst so, wenn wir Imaginationen erleben, am Anfang kann das oft sein, ja, Engelsgestalt, ja, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, wie wir es halt auf den Bildern sehen oder so. Und man erlebt das Bild da ja auch so. Aber da müssen wir uns schon klar sein, das ist eigentlich noch unser Schleier, den wir da überlegen. Also wir malen den Engel geistig so. Der ist schon real im Erleben vielleicht da, aber wie er sozusagen in der Imagination erscheint, das müssen wir ja eigentlich selber malen. Das ist das Punkt. Also das heißt, die Erscheinung ist erst da, wenn wir geistig so weit sind, dass wir ein seelisches Bild davon gestalten können. Und dann ist unsere Seherkraft erweckt. So ist es eigentlich. Es ist ja nicht wie in der physischen Welt, der steht in einer körperlichen Gestalt vor uns und die kann ich anschauen. Sondern es ist ein rein seelisch-geistiges Erlebnis, das ich in ein Bild kleiden muss. Erstens einmal, um es mir in erster Stufe zu Bewusstsein selber zu bringen, weil es fängt daher oft so an, ich spüre den Engel, ich weiß, er ist da, er ist um mich, aber sehen tue ich nichts sozusagen. Also das heißt, das Bild, das dann als Imagination erscheint, das muss ich zustande bringen. Daher gibt es natürlich auch kulturgereist bedingte und vom Zeitalter bedingt teilweise unterschiedliche Nuancen der Darstellung. Das mit den Flügeln ist meistens da, das ist schon seit alter Zeit da, weil das natürlich ein ganz starkes Bild ist. Ich meine, das hängt im Übrigen auch damit zusammen, wir denken ja selber zum Beispiel unser Karma mit den Händen, mit den Armen. Da jetzt eigentlich in diesen Bewegungen, in allen Bewegungen, die wir in unserem ganzen Leben durchmachen, liegt unser Karma drinnen. Mit dem denken wir es eigentlich auch, nur schaffen wir es nicht, das ins Bewusstsein zu heben. Und wenn ich diese Bewegungen alle gleichzeitig sichtbar machen würde, dann kämen eigentlich die Flügel raus. Nichts anderes. Das wären die Flügel. Aber das ist natürlich eine rein geistige Bewegung. Ich meine, die durchaus bis zum Ätherischen heruntergeht. Also im Ätherischen wedelt man schon sehr viel da herum. Sonst könnte man gar nicht unserem Schicksal folgen. Weil es ist ja gar ist nicht so, dass es stimmt schon, dass der Schutzengel uns begleitet und hinführt am Karma, aber er tut es eigentlich nach den karmischen Gedanken, die wir denken, beständig. Das heißt, wir wedeln da herum und denken unser Karma. Ja, da kriegt man einen anderen Blick auf die Arrhythmie zum Beispiel. Da wird auch Karma gedacht. Das sind halt die Grundbewegungen, die dahinter stecken. Und das ist das Alphabet, wenn man so will, oder das sind die Empfindungsgebärden und was auch immer es da alles gibt. Das ist sozusagen das Grundrepertoire. Ätherisch rhythmisieren wir ununterbrochen. Und das heißt, wenn man Arrhythmie betreibt, bewusst betreibt, dann ist es ein Anfang dazu, sich bewusster mit diesen Bewegungen zu verbinden, die wir eigentlich ätherisch immer wieder ausführen. Das sind die Flügel.
Aber sehr harmonisch.
Sehr harmonisch, ja. Die Bewegung ist auch sehr harmonisch, Weil, könnt ihr jetzt denken, naja, weil das Karma ist ja eigentlich so was Schreckliches im Grunde, das sind die ganzen Untaten, das ihr vorstellt, das sind schreckliche Gebärden oder was. Das Karma-Denken heißt ja eigentlich nicht jetzt, na, da warst jetzt schrecklich, da hast du einen umgebracht oder sonst was, du böser du und ich muss dich würgen oder sonst was oder zittere. Das ist es ja nicht so, es ist eigentlich die Bewegung, die nach dem Ausgleich dessen sucht, die das zu bereinigen sucht. Ich meine, wir müssen dann so weit sein, dass wir dem im Erdenleben auch Taten in irgendeiner Form folgen lassen. Es können äußere Taten sein, es kann unter Umständen auch eine rein innere Tat sein, indem wir geistig etwas hereinstellen in die Welt. Auch das kann helfen, kann man in gewisser Weise auszulöschen, kommt halt darauf an. Aber wir müssen es umsetzen. Also das ist sozusagen unsere Ätherhände und Ätherarme tun. Das reicht alleine noch nicht, sondern wir müssen es ergreifen und in irgendeine bewusste Tat umsetzen. Bewusste geistige Tat, na dann sind wir ja schon da. Bewusste geistige Tat, weil womit denkt man eigentlich, wenn wir im reinen, im geistigen Denken sind, auf unterer Ebene mit den Ätherkräften einmal. Und fürs Schicksal sind es diese Ätherkräfte. Es sind also nicht nur immer die Ätherkräfte des Kopfes, die da von der Mitte ausgehen. Das sind die Herzenskräfte mit dem Herzdenken, das strömt da hinaus. Das sind die Ätherkräfte, die da hinausströmen. Mit denen denken wir das Karma. Und Arrhythmie ist einfach eine Hilfe, oder wird einmal eine Hilfe sein, ich weiß nicht, wie vielen das schon jetzt bewusst wird, dann, dass das nämlich in der Praxis bewusst wird, dass es ihnen hilft, wirklich ihr Schicksal, das heißt ihr Karma bewusster zu ergreifen und nicht nur zu warten, dass sie blind einfach wohin stolpern. Aber solange wir es halt nicht bewusst ergreifen, sieht unser Schutzengel eigentlich an diesen Flügelschlägen, wo wir hin sollen. Die treiben uns sozusagen dann dorthin mit seiner Hilfe. Das ist, in gewisser Weise sind wir dann sogar eins mit dem Schutzengel irgendwo, gerade in dieser Bewegung, da wirkt der Engel drinnen. Das sind unsere Flügel, es sind zugleich Engelsflügel. Ich erinnere nur an das schöne Wort von dem Johannes Scotus Erlogena, dieser Mönch, der so im 9. Jahrhundert am Hof Karls des Kahlen war, als großer Gelehrter auch, und der die Hierarchienlehre des Dionysius Areopagita dann übersetzt hat ins Lateinische und damit so richtig zugänglich erst gemacht hat, der so tief vertraut war mit dieser ganzen Engellehre. Und dadurch hat sie dann Eingang gefunden in die Scholastik und so weiter, in der Präzision, die da drinnen ist. Der sagt so ganz interessant, der Engel ist da, weil ich ihn denke. Und ich bin da, weil der Engel mich denkt. Nur das Erstere, das man noch akzeptieren, ah ja, der Engel ist mein Gedanke, wir haben uns das ausgedacht. Das ist damit nicht gemeint. Sondern er meint ganz real eigentlich, Engel und Mensch stehen praktisch auf der gleichen Stufe und bedingen einander gegenseitig, wechselseitig. Wir hängen ganz stark zusammen. Und so, das heißt, der Engel hätte seine Existenz, zumindest so wie er sie jetzt hat, nicht, wenn der Mensch nicht wäre, und wir hätten unsere nicht, wenn nicht der Engel wäre. Das ist eine ganz, ganz unheimlich starke Beziehung eben. Und tatsächlich hängt auch die Entwicklung des Engels ganz stark mit unserer Entwicklung zusammen. Die komische Zeichnung, die ich oft so gern zeichne. Das Kreisel, ein gelber Strich nach oben, ein grüner Strich nach unten. Kein Mensch weiß, was das soll. Am Menschen liegt es, ob der Schutzengel aufsteigen oder absinken muss. Aufsteigen kann oder absinken muss. Es hängt davon ab, wie weit sich der Mensch entwickelt. Das heißt, wenn wir uns nicht entwickeln geistig, das verweigern, ziehen wir ihn unweigerlich herunter. Wenn wir uns selber entwickeln, machen wir ihn frei. Dann kann er in Wahrheit erst zu seiner eigenen, wirklichen Aufgabe aufsteigen. Also gerade die Gruppe der Schutzengel, wenn man sie so nennen will, die sind so besonders eng mit den Menschen verbunden. Allerdings hat es dann natürlich weitere Folgen, weil wenn sich der Engel nicht entwickeln kann, hat das wieder Folgen für die, die drüber stehen. Weil die dann auch Aufgaben übernehmen müssen, die eigentlich die anderen schon längst übernehmen sollten. Und das setzt sich eigentlich fort durch die ganzen Hierarchien hinauf. Das heißt, in der Hand des Menschen ist es, die Hierarchien höher steigen zu lassen oder absinken zu lassen. Also wir sind zwar so schwach mit unseren Kräften, aber wir können eine ganze Menge Unfug damit anstellen. Und zwar schon allein durch Unterlassung. Da rede ich jetzt gar nicht davon, dass wer Schwarzmagier wird oder böse Taten vollbringt. Ich bin eher ein anständiger Mensch, aber das reicht auch. Geistig, warum soll mich interessieren? Ich bin eh brav. Das muss genügen. Es genügt aber nicht. Das ist ein Bleigewicht. Da kann man sich sehr täuschen. Also gerade dieses, wie soll ich sagen, philistöse Verhalten, das ist fast das Schlimmste. Ohne dass ich das jetzt überspannen will, aber es kann unter Umständen jemand, der aus irgendeiner Ursache heraus einmal eine ganz schlimme Tat begeht, kann unter Umständen im Gegenzug dazu eine geistige Tat vollbringen, die den Engel viel höher hinauf befördert als der Philister. Weil der zieht ihn unweigerlich nach unten. Der hängt wie ein Bleigewicht. Und natürlich die arimanischen Wesen, die setzen aber alles daran, genau das herzustellen. Man darf sich jetzt auch nicht nur vorstellen, arimanische Wesen, jetzt haben wir heute von schwarzmagischen Kräften auch noch gesprochen, also jetzt kommen die schrecklichsten Dinge in die Welt, wo ein Unheil nach dem anderen passiert, das äußerlich sichtbar, wo Menschen gequält werden oder sonst was äußerlich. Gar nicht. Die gefährlichste arimanische Welt ist die, die wunderschön ist, weil der Luzi hilft mit, dass es auch schön ausschaut, die wie ein Uhrwerk funktioniert, wo alle zufrieden sind und alle schön philisterös sind. Deine ganzen Wünsche werden dir erfüllt, deine materiellen, so gut es irgendwie geht. Wir schauen, dass das maximiert wird. Und sonst nur bitte das Geistige los, das zerstört das Uhrwerk, dann bist du der Menschheitsfeind eigentlich, weil der ruiniert das Uhrwerk.
Ja, aber das gehört zum heutigen Materialisten dazu.
Ja, das gehört dazu, natürlich. Und das verstärkt sich natürlich gegenseitig. Das ist, je mehr das System so wird, umso mehr baut man sich hinein. Also das ist natürlich die absolute Gegenkraft gegen die Freiheit des Menschen.
Und doch hast du gesagt, muss jeder Mensch diesen Materialisten einmal
lesen? Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, wir scheinen es ja, und das ist auch so, in dem Zeitalter drin zu sein, wo jetzt wirklich endgültig einmal jeder da durch muss, so schnell wie möglich. Und das müssen viele durch, weil natürlich die alte Geistigkeit muss einmal, wie soll ich sagen, am Boden ankommen. Sie muss auch durchgehen, letztlich durch eine Inkarnation, die vom Geistigen bewusst nichts weiß oder nichts wissen will im Wesentlichen. Weil nur dann erlebt man mal, wie das ist, ganz allein mit seinem Ich dazustehen. Und dann einmal irgendwann zu schauen, was ist denn das überhaupt? Und dann zu merken, dass das eigentlich mit der Quelle zusammenhängt. Aber da braucht man natürlich, und das wird halt natürlich auch heute alles getan, um das zu vernebeln. Ich meine, in der Psychologie und der Hirnforschung gibt es Ich nur mehr als Etikett irgendwo. Im Prinzip ist das ein Komplex von psychologischen Vorstellungen über das eigene oder bestimmte Hirnprozesse, die das tun, weil Geistiges gibt es sowieso nicht, wir sind das Hirn, das tut alles, ist ja die gängige Ansicht im Grunde. Und
aber die das Leben erleben auf jeden Fall eines, wie die Menschen um ihnen herum ausfallen.
Ja, ja.
Das also zerstört eigentlich werden.
Zerstört
die Umgebung.
Ist zerstört, ja, ja. Ist zerstört. Ich meine, und solange es ist, nicht in ihrer engsten Umgebung betrifft,
sehen sie
es nicht, wollen sie auch nicht sehen, fühlen sie vielleicht sogar noch gut dabei, ich bin der Sieger oder was, nur es geht immer weiter, es ergreift natürlich immer mehr den engeren Kreis, es wird irgendwann die Familie ergreifen, wo es nicht funktioniert, weil die kannst du nicht als Mechanismus letztlich führen und letztlich zerreißt es einem selber irgendwann. Das heißt, man hat alles eigentlich, was man sich erträumt, es würde ja alles so wunderbar funktionieren und man wird immer depressiver dabei und immer lebensüberdrüssiger dabei. Das kann schon auch sehr leicht passieren, aber durch diese allen Erfahrungen muss man durch. In stärkerer oder schwächerer Form, ich meine, bei manchen reicht es, dass er das kurz einmal streift. Andere müssen es halt sehr intensiv auskosten, weil sie einfach nicht die Füße auf den Boden bringen. Weil es ist halt so, modernes geistiges Geistesstreben heißt bewusst mitarbeiten an der Verwandlung, sprich Vergeistigung der Erde. Dazu muss ich aber mit beiden Beinen am Boden stehen und die Gesetzmäßigkeiten der Erde kennen, wie es halt da läuft mit allen Plus und Minus und da den Willen haben, mich damit auseinanderzusetzen. Auf verschiedene Art kann das sein. Aber sicher nicht nur ausschließlich in der Art, irgendwo in der Einschicht zu sitzen mit überkreuzten Beinen und zu meditieren. Das kann schon zeitweise sinnvoll sein, aber das wird nicht das Mittel sein, um die Erde wirklich gründlich umzuwandeln. Das wäre vielleicht der Weg, um sie zu verlassen, aber da kommt man mit Sicherheit in ein luziferisches Reich hinein. Halt nicht ins Arimanische, aber ins Luziferische. Das ist auch die Problematik gewesen des gnostischen Weges, der so um die Zeitenwende sich stark entwickelt hat. Da gab es ja ein wahnsinnig breites Spektrum. Ich meine, das sich entfaltende Christentum und das, was man heute als Gnosis bezeichnet, kann man teilweise gar nicht unterscheiden voneinander. Es ist ja nicht so, dass das zwei Parteien waren, die einander gegenüberstanden, sondern es gab unheimlich verschiedene Gruppierungen, die halt ihre eigenen Auslegungen hatten. Manche eben durchaus mit dem Christlichen verbunden, aber in ihrer Interpretation, andere noch gar nicht mit dem Christlichen. Aber insgesamt dieser unheimliche Aufschwung dieser Mysterientradition gekommen, aber jetzt auf eine viel individuellere Art. Nicht große Mysterienstätten, wo du eingeweiht wirst, sondern eine kleine Gruppe, die diesen geistigen Weg gemeinsam geht. Aber durchaus eben strebt, ins Geistige zu gehen. Und bei vielen Gruppen aber eben so, ja, möglichst schnell diese böse, finstere, irdische Welt zu verlassen. Das geht so weit, dass dann viele sagen, ja, die ganze Erdenwelt ist es in Wahrheit eine Schöpfung des Satans oder Yaldarabot, wie es die Gnostiker oft nennen. Und was die Juden Jehova nennen, das ist genau derselbe, das ist ein böser Gott, das ist kein Gott, das ist ein Widersacher eigentlich, weil sonst hätte er nicht diese Welt geschaffen. Sonst wäre das im Geistigen geblieben. Und das geht aber an der Aufgabe vorbei, weil das wäre nur zurückgehen zu dem Zustand, wie es vor Beginn der Erdenschöpfung war. Das ist eigentlich die Sehnsucht dieses abirrenden gnostischen Weges, also dort zurückzukehren, wo wir hergekommen sind. In einem sicher sehr hohen geistigen Zustand, aber in Wahrheit eben auch ohne die Möglichkeit, dann die menschliche Freiheit wirklich zu entwickeln. Also das hat gegärt da zur Zeitenwende, also so im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus fängt es langsam an, sich dann auseinander zu trennen, und irgendwann sind es halt gewisse christliche Würdenträger, sage ich jetzt eher, die bestimmen, was passiert und was ausgerottet werden soll und so weiter. Also erste Kirchenväter oder so, da gibt es ja unterschiedliche. Es gibt frühe Kirchenväter, die unheimlich einfühlsam überhaupt mit dem ganzen Heidentum umgehen und sagen, im Grunde ist das Christentum vor Christus, das gehört genauso dazu. Denen wäre nie eingefallen, na, der war vollchristlich, also der ist der ewigen Verdammnis verfallen oder irgend sowas, wie es dann Kirchenlehre wird, wie wir es beim Dante ja finden. Wir müssen alle in der Hölle schmoren, weil es versehentlich zu früh geboren worden. Das, abgesehen davon, dass viele dann auch noch den Reinkarnationsgedanken kannten und wussten und nicht fanden, dass es mit dem Christentum nicht vereinbar ist. Das haben dann nur die gesagt, denen es um die irdische Macht ging. Das hängt nämlich damit zusammen. Weil dann habe ich die Macht, ja, ihr seid da, auf das kommt jetzt alles an und ihr müsst euch so verhalten, wie wir es als Kirchenväter bestimmen. Wenn ihr das tut, dann habt ihr die Chance, übers Fegefeuer dann irgendwann ins Paradies zu kommen. Wenn nicht, seid ihr der Hölle verdammt. Und in unserer Macht liegt das sozusagen, wir haben die Schlüssel in der Hand. Das kam letztlich raus. Und in Wahrheit haben sie natürlich selber ihre irdische Macht ausgebaut. Also zuerst ihre religiöse Macht über immer größere Schichten, aber dann immer mehr verbunden auch mit einer politischen Macht. Das zieht sich dann durchs ganze Mittelalter durch. Das ist die bestimmende Richtung geworden. Und die theologischen Entscheidungen sind zu, ich sage einmal, 90% so gefallen, dass sie den bestimmten Machtinteressen gedient haben. Und damit andere Gruppierungen ausgeschaltet wurden. Das ist, ich meine, es ist jetzt sicher ein bisschen überzeichnet gesagt, weil es gab natürlich immer wieder auch Wissende, auch unter den Kirchenleuten, aber die entscheidende Stimme hatten sie selten. Das hätte man nie zugelassen. Also da sind halt die Widersacher doch stärker irgendwo. Die schon schauen, dass das nicht zu harmonisch sich entwickeln kann. Ja, also Christian Rosenkreuz jedenfalls ist also der erste wirkliche christliche Eingeweihte des Bewusstseins Seelenzeitalters. Also er ist überhaupt der erste christliche Eingeweihte, weil er als Lazarus durch den Christus selber auferweckt wurde, und der bildet wirklich den Übergang, also von den vorchristlichen Einweihungen zu den christlichen Einweihungen. Da ist ein Unterschied. Das heißt aber nicht, dass man das vorher verdammen muss oder irgend sowas. Das heißt nur, es hat sich etwas radikal geändert. Und das heißt aber nicht, dass das nicht richtig war, was die in vorchristlicher Zeit zu ihrer Zeit damals gemacht haben. Das war notwendig. Die hätten nicht jetzt mit der Christian Rosenkreuz heute agiert, hätten die damals nicht agieren können. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Sondern wie sie gehandelt haben, die wirklichen Eingeweihten, hat vorbereitet, dass das möglich wurde, was heute möglich ist. Und das Gute ist, es ist auch heute sehr, sehr viel möglich. Auch wenn die Widersacherkräfte sehr, sehr stark sind. Also es ist ja offensichtlich, dass wir in einem unheimlich stark materialistischen Zeitalter leben, auch wenn alle vom Postmaterialismus reden oder sonst irgendwelche anderen Ausdrücke dafür verwenden, dass es nicht so plump klingt. Aber in Wahrheit war kein Zeitalter noch so materialistisch. Ich meine, sicher, das 19. Jahrhundert war so ganz plump materialistisch. Heute ist das alles raffinierter, aber teuflischer eigentlich in Wahrheit. Verführerischer, nämlich so, dass es wirklich jetzt bereits anfängt, geistige Kräfte total, man kann sich geistige Kräfte nicht so zerstören, aber zu verhindern, dass Menschen sie in sich rege machen. Das heißt, wir sind auf dem besten Weg, also das wahrzumachen, was halt eine Vielzahl von Hirnforschern predigt, dass wir im Grunde eine Marionette des Hirns sind. Und das ist so im Grunde, eine Art biologischer Computer. Manche verwahren sich natürlich des Ausdrucks Computer, aber im Prinzip ist es trotzdem nicht viel was anderes. Funktioniert halt ein bisschen anders als unsere kleinen Rechner, aber man bemüht sich ja eh schon, andere zu bauen, die ähnlich funktionieren wie das Gehirn. Damit hat man große Erfolge. Also selbstlernende Dinge, die ganzen Dinge, künstliche Intelligenz, die halbwegs schon funktionieren, und da gibt es immerhin schon einiges, die Teilbereiche sehr präzise können, das sind sogenannte künstliche neuronale Netze, also das heißt künstliche Nervennetze. Zwar in Siliziumchips nachgebaut, aber mit einer ähnlichen Funktionalität, also mit dieser ganzen Vernetzung und den Rückkopplungsschleifen, die es da gibt, wo halt die Ausgangssignale wieder zurückgespeist werden und hin und her. Und solche Dinge sind intelligent. Die sind intelligent, das ist ganz verblüffend. Man kann den Dingen, das ist am Anfang gar nichts, es ist die Zusammenschaltung, kann nichts, kann aber lernen. Man muss es trainieren zunächst einmal noch. Aber das heißt, es gibt Reizeingaben, es gibt wiederholte Reizeingaben, die dann teilweise abweichen. Mit der Zeit lernt er bestimmte, die häufig vorkommen, wieder zu erkennen. Und auf die reagiert er anders, als wenn das was Neues ist. Und so geht das weiter fort. Das funktioniert geisterhaft, ganz automatisch, arimanische Intelligenz, die darin wirkt. Nichts anderes. Das heißt, in Wahrheit, was das Hirnkastel selber tut, ist rein arimanische Intelligenz. Und die ist nur das Spiegelinstrument für unser wirkliches Geistiges. Das Tückische daran ist, so für uns das Tückische ist, was uns im Bewusstsein als Gedanken erscheint. Wir haben zumindest der Durchschnittsmensch kein Bewusstsein dafür, welches kommt da von dem Arimanischen, weil das äußert sich genauso. Oder was ist Spiegelung von was wirklich Geistigen? Auf erster Ebene ist das von der Art her nicht zu unterscheiden, weil beides sind halt so blasse Gedanken, wie wir es halt kennen, nicht wahr? Wenn man sagt, Gedanken sind zollfrei, ja, logisch, sicher, logisch sollen es sein, da ist immer schon ein bisschen ein Verdacht, dass der Ariman mitschwimmt. Nicht, dass ich gegen die Logik was habe, aber die Logik ist in Wahrheit was in Strenge genommen für die äußere Welt. Sie wirkt zwar nur ein bisschen höher hinauf, weil ja die höheren Welten auch verbunden sind in Wahrheit mit der physischen Welt und hineinwirken und daher auch diese logischen Regeln zur Kenntnis nehmen müssen, aber im Prinzip sind die Regeln der Logik, zumindest einmal der klassischen Logik, seiner Regeln für die äußere gegenständliche Welt, nichts anderes. Schon allein der logische Satz von der Identität A ist gleich A, der ist in der Praxis schon sehr zweifelhaft. Das heißt, der Begriff, der darf sich nie mehr verändern, der lebt nicht mehr. Er bleibt ewig, wie er ist, es gibt keine Veränderung mehr. Das ist der Tod.
Das ist logisch,
ja, das ist logisch. Und damit habe ich genau das, was die Wissenschaft so liebt. Ich kann das alles zergliedern und nachher wieder logisch zusammensetzen. Und dann sage ich, ich habe es verstanden. Aber das ist ein Mechanismus. Das ist kein Leben. Da entsteht nicht irgendwo kreativ was Neues. Aus dem A ist gleich A, da blüht nichts Neues heraus. Das bleibt ewig dasselbe. Also das heißt, das ist eine tote alemannische Welt, aber hochintelligent, kann unheimlich viel Kombination machen und damit immer den Schein des Neuen erzeugen. Das ist ja auch das Tückische. Ich meine, es schaut ja so aus, als wäre der Alemann unheimlich kreativ. Weil der spielt alle Kombinationsmöglichkeiten durch, die es gibt. Und da hat er genug im Petto. Da zaubert er immer was heraus, das hat es noch nie gegeben. Die Wahrheit ist dasselbe alte Wein in neuen Schläuchen, in dem Fall. Es schaut nur nach außen anders aus und verblüfft einfach irgendwo, aber das ist. Ich meine, man kann das ja schon so unheimlich stark machen. Es gibt heute schon Computerprogramme, die Pinsel und sowas steuern, da kannst du Bilder malen lassen im Stile von Van Gogh. Die sind so gut, dass sie ein Experte nicht unterscheiden könnte. Vom Pinselstrich, von allen, also von, wenn du nur die richtigen Farben verwendest, die in die Zeit passen oder was, könntest du die perfektesten Fälschungen machen. Das gibt es bereits. Und
nur trotzdem, am Alter der Farbe kann man feststellen.
Am Alter der Farbe kann man es feststellen, natürlich, ja.
Physikalisch.
Natürlich kann man es letztlich physikalisch irgendwo feststellen. Aber es gibt natürlich auch Tricks da, nachzualtern und solche Sachen. Sicher, die Technik ist so weit immer, dass dann wieder ein Schritt kommt, dass es doch wieder erkennt und dann gibt es wieder wen, der was erfindet, wo man das auch wieder kaschieren kann.
Aber bei der Musik, also bei Musikkompositionen, ist es wohl schwer, wirklich zu entscheiden, ob das der Computer komponiert hat.
Ja, 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 das ist der Punkt. Das ist natürlich, du kannst komponieren im Stile Bachs und du wirst, aber Musikkenner wird sagen, ja, das ist Bach. Und trotzdem ist aber kein Geistiges drinnen. Das ist der Punkt und das hat dann trotzdem eine andere Wirkung. Ich meine, jetzt kommt es natürlich noch darauf an, die Musik muss irgendwie hörbar gemacht werden. Es geht ja nicht nur um die Noten. Jetzt ist die Frage, spielt es der Computer selber, dann ist sowieso das Geistige schon draußen. Also wenn's mit, aber ich meine, es gibt zwar natürlich schon raffiniertere Dinge, aber wenn's so, es gibt ja so Notensatzprogramme, na, da kannst du das natürlich vom Computer vorspielen lassen. Diese Partitur speicherst ein und der spielt das fort, in welchen Instrumenten du willst, in welcher Besetzung, wie auch immer. Und er spielt richtig, richtiger als jeder Musiker spielen kann. Genau das ist der entscheidende Punkt. Er hält das Tempo exakt ein, alle Notenlängen stimmen exakt, alles ist präzise. So präzise bringt es der beste Musiker nicht zusammen. Und dann ist es tot. Dann ist es tot. Dann ist es tot. Aber da muss man schon genau, weil so was das Bewusstsein nämlich mitgeregt ist einmal, der Klang ist ja perfekt.
Aber es gibt dann schon den Computer, der absichtlich Fehler einbaut.
Natürlich, natürlich, du kannst jetzt, aber das ist natürlich noch raffinierter. Ich meine, du kannst natürlich einen Zufallsgenerator einbauen, der kleine Abweichungen macht, in nicht vorhersagbar sogar so ein bis zu einem gewissen Grad, weil sie so zufällig sind. Aber da ist eben der große Unterschied. In Wahrheit ist da ein völlig zufälliges Chaos, was im Hintergrund steht. Und beim Musiker, der es spielt, kommt gerade dadurch sein Seelisches durch. Das lebt drinnen, genau in den kleinen Abweichungen eigentlich.
Deshalb sind wir so gut im Theater spielen.
Ja, genau. Wir bemühen uns. die individuelle Abweichung zu machen. Hat was für sich, ja.
Aber alles echt.
Alles echt. Alles echt. Ja, es ist also schwierig, jedenfalls. Ja, den dritten Tag werden wir, glaube ich, heute eh nicht anpacken, aber dann schildere ich noch rasch den zweiten fertig zur Wiederholung. Ich glaube, es ist eh nicht schlecht, weil die Bilder sind eh nicht so leicht zu behalten irgendwo. Es ist auch nicht wichtig, dass man jetzt alles im Detail behält, aber dass es einem näher kommt, weil im Grunde habe ich euch eh schon gesagt, es geht dann, dass wir mal diese Bilder aufnehmen. Uns geht es also jetzt wahrscheinlich noch ärger als dem Christian Rosenkreuz. Wir sehen einmal die Bilder und sagen, aha, ich verstehe es nicht. Schauen wir, wie es weitergeht. Vielleicht wird sie irgendwann in einem nächsten Bild was enthüllen, was ein voriges fassbarer macht irgendwo. Also wie geht es jetzt weiter? Der Christian Rosenkreuz ist im Schloss endlich drinnen. Den Zipfel seines Gewandes hat er eingezwickt. Das Stückchen musste er zurücklassen außerhalb des Schlosses. Er ist also jetzt in den geistigen Bereich aufgenommen, findet dort eine ganze Menge anderer Leute auch versammelt. Er ist also der allerletzte, der reinkommt, klar, weil dann ist die Tür zugeschlagen. Und er ist nur einigermaßen erstaunt darüber, dass er auch Menschen darunter findet, die er aus dem Leben kennt, von denen aber nicht findet, dass die so würdig wären, da zur kümischen Hochzeit eingeladen zu werden, aber ist also nur erstaunt einmal zunächst darüber. Dann wird er von zwei Knaben mit Fackeln in ein Gemach geführt und dort unsichtbare Männer, Diener oder sonst was ergreifen ihn und schneiden ihm eine Tonsur. Er sagt, ja, ich lasse eh geschehen, ihr müsst mich nicht festhalten. Gut, dann lassen sie ihn eh aus, aber sie schneiden weiter, sammeln diese Haare ganz sorgfältig auf und lassen ihn etwas, also verblüfft zurück. Und dann hört man Trompetenklänge, es wird zum Mahl gerufen. Und es ist jetzt ein Festmahl, bei der eben auch die Jungfrau wieder anwesend ist, aber jetzt nicht im blauen Kleid, wie da, wie sie die Fackeln angezündet hat, sondern im weißen Kleid. Und unsichtbare Diener bedienen sie. Und man hat den Eindruck, oder Christian Rosenkreuz hat den Eindruck, jeder hat seinen eigenen Diener, aber man sieht sie nicht. Auf jeden Fall werden die Speisen aufgetragen. Der Christian Rosenkreuz sitzt so ganz im letzten Eck der Tafel, also irgendwie so auf den billigen Plätzen sozusagen. Wie immer. Und es geht ziemlich lautstark bei der Tafel zu und viele sind dabei, die halt ganz großspurige Reden schwingen und mit einer Flunkerei den anderen übertrumpfen wollen, was sie nicht alles schon getan hätten. Und also dem Christian Rosenkreuz kommt das halt alles sehr eigenartig vor, wie diese Menschen da in den geistigen Bereich hereinkommen, also sprich in dieses Schloss. Und dann wird, als das Mahl vorbei ist, als die Schlafenszeit sozusagen kommt, wird den Gästen jetzt zur Wahl gestellt, ob sie sich bereit dazu fühlen, sich würdig genug dazu fühlen, eines der Gemächer zu beziehen. Die sich nicht so weit fühlen, die sollen im Saal bleiben. Die müssen halt dort am Boden übernachten irgendwo. Und naja, da gibt es natürlich etliche, die ganz klar, die mit stolz geschwellter Brust sich in die Kemenate führen lassen. Der Christian Rosenkreuz klarerweise ist wieder zurückhaltend und bleibt also mit einigen wenigen anderen im Saal zurück. Und die werden jetzt extra noch angebunden. Also weiß ich nicht, dass sie nicht in der Nacht herumlaufen im Schloss oder so. Vielleicht auch, dass sie sich nicht verirren, wie auch immer. wird sich dann am nächsten Tag ja zeigen, was da rauskommt aus der ganzen Geschichte. Weil es wird auf jeden Fall gesagt, dass am nächsten Tag kommt die Wägung. Also die werden dann auf die Waage gestellt und da wird sich dann ihr Wert wirklich herausstellen. Ob sie berechtigt sind, weiterzugehen oder ob das nicht der Fall ist. Ich muss dazu sagen, vorher wurde ihnen jetzt an diesem zweiten Tag auch noch die Wahl gelassen. Also wer sich nicht reif genug dazu fühlt, diese Prüfung zu bestehen, wer glaubt, dass er sie nicht bestehen kann, der soll jetzt umkehren, soll also das Schloss verlassen und es nie wieder betreten. Aber es wird ihm freier Abzug gestattet. Nur das tut einmal keiner. Also sie fühlen sich alle sehr sicher, dass sie diese Wägung bestehen können. Der Christian Rosenkreuz fühlt sich natürlich unsicher, ist eh klar, aber er hat den Mut, er ist jetzt eingeladen und berufen worden dazu und er würde es also feige finden, jetzt zu fliehen, also bleibt er, aber ganz bescheiden draußen in dem Saal. Und in der Nacht, als er dann einschläft, hat er einen Traum. Er steht auf einer Bergkuppe, sieht hinunter in ein Tal und er sieht Menschen, die mit einem Schnürl am Kopf mit dem Himmel verbunden sind und da in unterschiedlichen Höhen schweben, und ein alter Mann saust mit einer Schere durch und schneidet die Fäden ab. Und die sehr hoch hängen, die fallen natürlich entsprechend hart runter. Die weniger hoch hängen, die landen sanft, und manche gibt es sogar, die Füße am Boden haben. Und denen passiert natürlich gar nichts. Und dann erwacht er aus dem Traum, und es ist der nächste Morgen. Und dann stehen wir an dem dritten Tag, den wir uns, sage ich mal, fürs nächste Mal aufspannen. Das ist so im Groben also die Geschichte des zweiten Tages. Also manche Bilder sind schon sehr klar irgendwo. Im Auffallend ist wirklich immer erstens diese, aber auch nicht aufdringliche Bescheidenheit des Christian Rosenkreuz, weil es könnte ja schon manchmal fast aufdringlich scheinen, nein, ich bin der Kleinste. Er kämpft einfach innerlich mit sich, ja. Er weiß einfach seinen Wert noch nicht einzuschätzen. Er kriegt zwar immer wieder gewisse Signale, dass es eh in Ordnung ist, und eben zum Beispiel bei dem Türhüter, der Erste, der ihm schon dann sehr mit Ehrfurcht begegnet, der Zweite überhaupt, das stärkt ihn irgendwo, aber er weiß eigentlich gar nicht, warum das so ist. Es zeigt nur, dass die Erkenntnis der eigenen geistigen Kraft, die man hat oder eben nicht hat, unheimlich schwer ist. Ja, fast nicht möglich ist, weil wie soll ich wissen, dass ich über die geistige Kraft verfüge, etwas zu schaffen, bevor ich es noch geschaffen habe? Ja, vielleicht, wenn ich ein erfahrener Künstler bin, denke ich mir, na, das nächste Werk, das werde ich auch noch packen. Und vielleicht ist das gerade dann das, wo ich ziemlich auf Granit beiße und wo ich nicht weiterkomme, was vielleicht unvollendet sogar bleibt. Vielleicht natürlich gerade das Genialste ist. Oft sind ja die unvollendeten Werke gerade die genialsten, und damit ist das Karma erfüllt für die Dinge. Also die Aufgabe, die er leisten kann in der Inkarnation. Das ist oft so. Also oft, aber kommt auf jeden Fall immer wieder vor.
Ja, das selber einschätzen ist deshalb so schwer, wenn man keinen Abstand hat. Und nicht nur das, weil man auch nicht die Zusammenhänge sieht.
Ja, natürlich. Natürlich. Und man sieht schon gar nicht, also das, was man ja noch gar nicht getan hat, sondern nur tun will. Und man hat vielleicht eine gewisse Einschätzung für die Werke, die man bereits hinter sich gelassen hat. Die kann ich anschauen, die kann ich was schwer genug ist, sie versuchen objektiv zu beurteilen, ist schwer genug. Und mich dem so zu entgegenzustellen, wie wenn es ein Werk von einem völlig anderen wäre. Und dann jetzt dabei aber noch, wie soll ich sagen, Sympathie, Antipathie fallen zu lassen, das heißt den persönlichen Geschmack, den haben wir ja, man sagt, über Geschmack kann man nicht streiten, stimmt da. Ob mir ein bestimmtes Bild gefällt oder nicht, ist meine individuelle Sache, hat mit dem Wert des Kunstwerks nicht unbedingt was zu tun. Ich meine, wenn ich einen guten Geschmack habe, wäre ich vielleicht qualitativ höherwertige Kunstwerke eher bevorzugen, aber es ist nicht gesagt. Ich meine, Alter hat halt eine besondere Vorliebe für völligen Kitsch. Der liebt halt das und da kann ich mir Rembrandt gestohlen bleiben. Was soll der alte Schinken? Und das zuckerlose Ding und das glänzt und das ist schön. Also Geschmack ist was anderes als der objektive Wert eines Kunstwerks.
Ja, bei unserem Metier bleiben, dass ich jetzt eine Schauspielerei nenne, im Nachhinein ein Theaterstück, das wir gespielt haben, zu beurteilen oder an Wert festzustellen, ist, also mir ist das unmöglich, weil wir ja wissen, wie unzulänglich.
Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich.
Das Werk war.
Natürlich. Man muss ja klar sein, ich meine, bei jedem Werk, das man in die Welt setzt, als Künstler, in der sozialen Kunst, egal wo, es ist ein Teil nur dessen, was möglich wäre, aber eben unter Anführungszeichen möglich wäre, was man spürt, was eigentlich dem entsprechen würde. Also das 100% zu verkörpern, das heißt 100% das auf die Erde zu stellen in irgendeiner Form, in der Tat, in der Wirklichkeit, das ist praktisch unmöglich. Ich meine, wenn es einem gelingt, 70% davon zu erreichen, ist das schon großartig in Wahrheit. Und oft sind es nur 50%. Und die Frage ist, aber was den Wert des Kunstwerks ausmacht, ist in den 50% eben wirklich der geistige Impuls drinnen oder nicht? Und das ist auch wieder unabhängig davon, ob es dem Publikum gefällt oder nicht. Das ist das Nächste. Also das ist auch nicht das Kriterium. Weil manchen gefällt halt, das ist halt spektakulär und schön irgendwie und deswegen heißt das noch nicht, dass immens viel Geistiges durchkommt, ein bisschen was halt, aber es kann was sein, was vielleicht sogar unangenehm berührt. Kunst gerade heute muss sich ja auch auseinandersetzen mit dem Bösen, mit dem Hässlichen in der bildenden Kunst und ringen damit. Ich kann halt nicht mehr einfach nur Plastiken machen, wie es die Griechen gemacht haben. Das ist fertig. Da komme ich nicht mehr höher hinaus drüber. Das kann ich nicht mehr perfekter machen. Ich kann halt jetzt noch dutzende Varianten davon erzeugen. Aber als geistiger Impuls ist damit tot. Das heißt, wenn ich heute so eine Statue schaffe, im Grunde ist der geistige Wert sehr gering. Weil ich eigentlich nicht wirklich mehr was Neues hereinhole. Weil schöpferisch ist eben letztlich der neue Impuls, der dem den nächsten Schritt gibt. Und
in dem Zusammenhang fällt mir jetzt das Lied ein aus Asien, das in Stein gemeißelt ist, das der Wolfgang Schaffer ja als ältestes Lied, erhaltenes Lied der Erde bezeichnet hat. Skolio, glaube ich, hat das genannt. Das hat eine unheimliche Kraft.
Ja.
Also das hat unheimlich stark auf mich gewirkt. Und das aber widerspricht wieder dem, was du von den Statuen sagst, dass die schon ihre Zeit hatten. Weil das, also ich habe bis jetzt nichts Stärkeres erlebt als dieses Lied.
Ja. Aber das sind die Originale sozusagen. Es geht ja darum, wenn es heute einer macht, kommt nichts Neues mehr rein. Das ist das Problem. Ich meine, wenn was Neues reinkommt, dann würde er es auch in der Form anders machen. Ich meine, Weil trotzdem, auch wenn ich die ganzen griechischen Statuen vergleiche, auch wenn viele ähnlich von der Art sind, aber es sind kleine Unterschiede drinnen. Das macht es aus. Da ist auch Entwicklung drinnen. Die macht es aus. Und das hat dann ein gewisses vollendetes Stadium erreicht und dann kommt der Sprung, es in anderer Form zu gestalten. Die äußerlich vielleicht viel primitiver ausschaut, weil wenn ich mir das Romanische jetzt anschaue, ist das im Vergleich zu dem griechischen plump, im Grunde. Also es ist eigentlich gar nicht so schön, es ist herb, einfach, schlicht, hat nicht diese Feinheit, diese Eleganz, ja, die vielleicht fast Manieriertheit dann, die in der Endphase hereinkommt in diese griechisch-römische Kunst. Aber da ist ein Endpunkt dann irgendwo. Und auch da sind fast die frühen Werke, wo es im Entstehen ist, im Werden ist, da ist fast die meiste Geistigkeit drinnen. Je mehr es dann in das Endstadium gekommen ist, desto weniger. Also gerade der Anfang, dem merkt man das noch an. Aber wenn ich jetzt einfach so einen Anfang nachahme, ist das im Grunde nichts mehr. Weil er schöpft ja nicht mehr, oder kann gar nicht mehr aus derselben geistigen Quelle schöpfen. Natürlich, bei dem Lied zum Beispiel, wird es wohl so sein, dass das ursprünglich, da wird was heruntergeholt aus dem Geistigen, was noch nie auf der Erde war. Das ist jetzt da, das hat die Wirksamkeit. Wenn ich das heute versuche, ähnlich halt nachzugestalten, hole ich gar nichts aus dem Geistigen heraus und tue im Grunde nur in einer, also wenn ich es extrem nehme, in alemannischer Art eine Variation davon erzeugen. Dem Stil gemäß. Aber was Geistiges kommt dabei nicht herein. Das ist halt so unheimlich schwer, weil es äußerlich, sinnlich sich nicht unterscheidet. Es klingt so vom Stil her, wie man vorhin vom Bach geredet hat, wenn es ein Computer komponiert, ein Bach-artiges Stück, das aber Bach nicht geschrieben hat. Und musikalisch passt alles. Jetzt kann ich sagen, ich lasse einen Musiker spielen, dass ich wenigstens da das Seelische drinnen habe. Trotzdem, es kommt nichts rein.
Also das heißt auch, der Mozart wird eines Tages überholt sein. Oder?
Ja, überholt einerseits, aber er wird seine Berechtigung behalten, hoffen wir stark, wie dieses Urlied, von dem du da sprichst, vom ersten Lied der Menschheit, wie auch immer. Man ist ja auch immer wieder so und zu Recht, dass Künstler dann was aus der Vergangenheit holen, aber auch was Neues daraus machen. Nämlich das als Element, als Ausgangspunkt nehmen, und wenn es ein Künstler ist, wird trotzdem was Neues daraus, indem das Alte zwar noch spürbar ist, aber es wird was anderes daraus.
Nachdichten kann man
sagen. Nachdichten, aber auch weiter spinnen, nicht wahr? Weil sonst ist das auch, wie soll ich sagen, eine besondere Form des Naturalismus, nicht wahr? Naturalismus heißt, ich mache das nach, was da ist. Das war eine besondere Form, dass ich jetzt Kunstwerke nachmache, die schon da sind. Dann, das ist die Übersteigerung des Naturalismus sozusagen. Selbst wenn ich ein abstraktes Kunstwerk nachmache, ist es dann eine Art von Naturalismus in dieser Sicht, weil einfach was Vorhandenes im Grunde kopiere mit Variationen vielleicht. Also das Entscheidende ist, ob was Geistiges reinkommt oder nicht, nur das zu erkennen. Weil über Sinnliche allein, ich kann es nicht erkennen. Das ist, da muss ich eigentlich, ja, mit dem Herzen hören, aber mit dem Herzen, das gelernt hat, völlig frei von Sympathie und Antipathie zu sein. Das ist unheimlich schwer, weil wir kennen ja unsere eigenen Sympathien und Antipathien meistens nicht so gut, dass wir nicht wissen, wo die so im Untergrund feind aussehen. Sicher bei den gröberen Sachen merkt man es vielleicht, aber so bei den Feinheiten, wo man sagt, naja, das habe ich aus Erkenntnis so und darum bin ich dieser Meinung und klar, den Weg gehe in den Wald gehst, wenn mir der Weg irgendwie sympathischer ist aus irgendeinem Grund. Das muss nicht immer so sein, dass das exakt mein Schicksalsweg wirklich ist, sondern ich versuche vielleicht ein bisschen den schöneren Seitenweg zu gehen. Das ist dieses Mensch erkenne dich selbst, diese Aufgabe, die ständig uns herausfordert. Und im Grunde ist jeder geistige Entwicklungsweg auch ein Schritt auf dem Weg natürlich. Oder es ist notwendig, da ein bisschen mehr zu erfahren. Und wir wissen wahnsinnig wenig. Ich meine, es ist schon schwer genug, unser eigenes Ego zu erkennen. Ich meine, schon das ist schwer. Das ist nur ein Unterschied, das eigene Ich. Das heißt, die wirkliche Schöpferkraft und das, was das Ego halt will. Also wo ich sage, ja, ich bin der, der will diese Sachen, diese, die brauche ich unbedingt. Nein, und das will ich alles nicht. Schon da ist schwer genug, sich eine Rechenschaft darüber zu geben, was man alles will oder nicht will, was man alles begehrt oder wo es einem vor Ekel abstößt, wie auch immer. Und wo man sich aber nicht immer eingestehen will, dass das halt ganz egoistische Motive oft sind. Weil, weiß ich nicht, dass ich das größte Auto und das größte Haus haben will, ist ja nicht unbedingt aus Dienst an der Menschheit. Ich meine, es soll sein, man soll sein Haus und sein Auto haben, ist überhaupt nichts dagegen, aber dann muss man nicht sagen, nein, das ist aus edlen Motiven oder so. Also, ja, es gibt genug, die sich das letztlich einreden, dass ihr ganzes Leben so ist, dass das eh alles aus edlen Motiven ist und darum bricht halt alle der Reichtum über sie herein. Und dasselbe ist mit Ruhm und Begabung und weiß Gott was alles. Ich
bin zwar der geschätzte Arbeiter, nicht?
Achso, ja, natürlich.
Ja, also da gibt es vieles. Ja, also mit dem werden wir da auf dem Weg auch sehr konfrontiert. Also das ist mit der Grund, warum er immer sehr, sehr unsicher ist. Das kommt gerade raus. Weil die alten Eingeweihten hatten diese Unsicherheit nicht. Weil da eigentlich das Ich ausgeschaltet war. Da bin ich Werkzeug der Götter, tut mit mir, was ihr wollt. Das ist eure Sache. Ihr habt mich zum Werkzeug auserwählt, verfügt über mich.
Das hat die Vorteile aber auch.
Ja, genau.
Der Hiob hat das anders gesehen.
Der hat das anders. Ja. Ja, das ist eh schon eine interessante Geschichte. Da fängt eh schon ein bisschen was an, hineinzukommen, dass man sieht, das zielt schon auf was Neues hin. Da ist was.
Ganz einverstanden.
Ja. Ganz genau. Ja, also da ändert sich vieles. Also das ist ein Weg, der wirklich ganz, ganz aufs Ich gebaut ist. Und da müssen wir halt einfach sehr bewusst und sehr mutig und zugleich auch vorsichtig und bescheiden sein. Das, also die Kräfte des Löwen vereinen mit dem Spitzmausel, das sich lieber versteckt oder so. Das ist.
Aber der Löwe ist schön.
Der Löwe ist schön, ja.
Ja, die Spitzmaus ist auch schön.
Ist ja ein bisschen klein, ja. Kommt dafür schlecht irgendwo rein. Ja, in diesem Sinne denke ich, dass wir das nächste Mal den dritten anpacken können.
Ist nächste Woche schon der Feiertag? Nein. Pfingsten ist ein Wochenende.
Nein, wie, Pfingsten ist das Wochenende. Ja, der Pfingstdienstag, das könnte sein.
Nächste
ja.
Woche glaube ich nicht.
Nein, nächste Woche ist also noch.
Nein.
Übernächste Woche.
Ist nicht jetzt das Wochenende Pfingsten, dann das kommende?
Nein.
Aber wir haben doch unsere Antigone auf. Die habe ich extra auf Freitag, auf Donnerstag, Freitag gelegt, weil dann noch Pfingsten ist.
Nein, glaube ich nicht.
Habe ich da einen Blödsinn gemacht?
Ich dachte, weil ein Schauspieler nicht konnte.
Nein.
Meine Fantasie.
Dann habe ich mich geirrt. Dann habe ich mich geirrt. Ich habe 6. deswegen, wenn man dann doch dann am Pfingstwochenende kommt, dann kann überhaupt keiner mehr.
Ja, drum ist eh vorher.
Bitte?
Darum ist sie eh vorher, vor dem Pfingstwoch.
Ja, aber ich hätte sonst Freitag, Samstag gespielt.
Ja, das ist so, ja. Das ist die Regel. Die
Du musst Donnerstag.
Vorhin habe ich erklärt, wir haben eine Regel, wir spielen immer Samstag, Freitag, Samstag.
Ja, ja, genau.
Und dermal ist das außer der Regel.
Das, ja, ich habe das jedenfalls wegen Pfingsten extra so gelegt. Ja. Weil die Miel, die sonst nicht konnte an den Wochenenden, weil es da woanders engagiert war, das ist vorbei. Also so, das wäre kein Problem gewesen.
Ja, ja. Vielleicht ein Auslöser.
So kann man sich irren. In diesem Sinne, nächsten Dienstag dann mit einem Wort. Genau. Danke.